Schund. Erstens Abfall, Ausschussware, Schmutz. Zweitens Schund- und Schmutzliteratur. Ästhetisch minderwertige und moralisch anstößige Geschichten in Heft- oder Buchform.
Um welchen Film geht's wohl?
Das ist, das ist ja das deutsche Intro tatsächlich. Also wenn man Pulp Fiction bisher nur auf Englisch gesehen hat, oder ausschließlich auf Englisch, dann kommt das einem auch merkwürdig vor, muss ich zugeben.
Ja und nein, es kommt trotzdem eine Dictionary-Interpretation, die wird nur nicht vorgelesen.
Ja, die wird nicht vorgelesen, aber ich finde, die hat in Deutsch so einen ganz anderen Anstrich, auch wenn es einigermaßen wörtlich übersetzt ist. Weißt du, was ich meine?
Ja,
das stimmt. Fühlt sich durch das Vorlesen, durch das Voice-Over, hat die deutsche Fassung von Pulp Fiction, auch weil das Gangstergeschwafel anders übersetzt ist, weil du kannst es nicht 1:1 übersetzen, weil wir Deutschen reden eben anders als die Amerikaner oder, wenn man es mit Guy Ritchie vergleicht, britische Gangster reden anders als wir Deutschen. Du musst da so eine eigene Gangstersprache entwickeln. Und es klingt da schon sehr frei und anders übersetzt. Aber so habe ich Pulp Fiction mal kennengelernt.
Ja. Yep. Und das bringt uns zum heutigen Thema. Pulp Fiction wird 30 Jahre alt.
Oder wurde. Wir sind ja eigentlich schon zu spät.
Ja.
Weißt du, wann das Geburtsdatum? Ich habe es irgendwo im Skript versteckt. Nee, habe ich nicht. Ich sehe gerade, ich habe es nicht versteckt. Entschuldigung. Weißt du, was glaubst du, wann der Geburtstag hatte?
Keine Ahnung.
14. Oktober.
14.
Ist aber auch,
Oktober.
Ist aber auch der landesweite Release. Also da wurde vorher schon auf Festivals gezeigt. Berühmterweise hat er ja die Goldene Palme von Cannes gewonnen. Er lief auf dem New York Festival, glaube ich, auch irgendwann im Sommer. Und sogar in Deutschland sogar vor dem, auf irgendeinem Festival, vor dem weltweiten Kinorelease. Aber der amerikanische Kinorelease war dann eben am 14. Oktober. Und deswegen 30 Jahre Pulp Fiction. Und ich fühlte mich da auch sehr verpflichtet, dass wir das endlich mal zum Anlass nehmen, dann was zu machen, auch wenn es jetzt natürlich ein bisschen später ist, weil wir sind immer noch wir. Weil Pulp Fiction ein ganz, ganz, ganz besonderer Film in meinem Leben ist. Aber ich weiß nicht, wie geht's dir da, Yves? Welche Rolle spielt Pulp Fiction für dich?
Ist nicht anders. Also Pulp Fiction ist für mich einer der wichtigsten Filme, die ich hier gesehen habe. Es ist immer noch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich habe auch mal gesagt, es ist mein Lieblingsfilm. Das ist mittlerweile aber auch so eine fucking Klischee-Antwort. Das sagt fast jeder. Und aber dafür kann ja der Film nichts. So, es ist einer dieser Filme, du hörst, wie toll er ist und jeder redet darüber, wie toll er ist. Und ich liebe Filme, bei denen du das immer wieder hörst und dann sagst du, okay, ich schmeiß den jetzt mal wieder rein. Ja, und die Leute haben einfach recht. Also es gibt Leute, ich glaube, das habe ich das letzte Mal gesagt in dem Podcast, wo du nicht da warst, und zwar in unserem Christopher Nolan Podcast zu Oppenheimer. Den hatte ich mit Hardy. Und es ist ja mittlerweile ad nauseum, wie häufig darüber geredet wird, dass The Dark Knight so perfekt ist. Und na klar, als er rauskam, sind alle ausgetickt. Du bist ausgetickt, ich bin ausgetickt. Der Nachbar von deinem Hund ist ausgetickt. Jeder ist ausgetickt bei dem Film. Und jetzt mit ein bisschen Abstand dachte ich mir auch, ich will den mal wieder gucken, einfach nur um zu sehen, ob der wirklich so geil ist, wie man den in Erinnerung hat. Und dann spätestens bei der Eröffnungsszene mit diesem Banküberfall sagst du, ja.
Also spätestens am Anfang.
Ja.
Erst 2 Minuten.
Ja, also es ist für mich halt auch ein Film, der so ein brillantes Pacing hat.
Ja.
Also der ist halt, der ist lang, aber er kommt dir nicht lang vor. Und das ist auch so eine Kunst. Ich wüsste nicht, was ich rausschneiden würde.
Pulp Fiction
ist ganz genauso. Pulp Fiction war einer dieser Filme. Normalerweise zeigt mir mein Bruder alle Filme zu früh. Weißt du? Also ich war 5, als mir mein Bruder The Terminator gezeigt hat. Und das hat mich ja echt vernarbt. Das sage ich auf YouTube, das sage ich in unserem Podcast. Meisterwerk und so weiter und so fort. Gremlins hat mich vernarbt, als ich 5 war. Aber meine Eltern, die waren nie so, das darfst du nicht gucken und das darfst du nicht gucken, weil gerade meine Mom ist selbst ein Nerd. Und Pulp Fiction habe ich das erste Mal mit meinem Bruder und meiner Mom gesehen. Und als mein Papa erfahren hat, dass ich Pulp Fiction mag, dass es mir gefallen hat, hat er direkt die DVD besorgt von Kill Bill und dann haben wir das zusammen geguckt. Und das war für mich so eine richtige Out-of-Body-Experience, muss ich wirklich sagen, ohne zu übertreiben. Der hat mein komplettes Konzept von Gangsterfilm, von Genrefilm, von allem, was ich so mag, auf den Kopf gestellt. Es verändert. Er hat wie man heute in dem netten Jargon sagt, Expectations subverted, aber für mich auf eine absolut brillante Art und Weise.
Wie alle brillanten Filme machen sie das.
Hä?
Alle brillanten Filme subverten Expectations, glaube ich. Das macht sie erst brillant.
Also er hat, Tarantino hat auch mit diesem Film bewiesen, dass seine Filme sind sein eigenes Genre. Also er spricht ja häufig darüber, richtige Künstler klauen. Er sagt sogar, ich klaue für meine Filme, ich zitiere andere Sachen, aber ich würde das, was Tarantino macht, beschreiben als jemand, der sich Elemente nimmt aus Filmen, die für ihn eine sehr krasse Bedeutung haben. Elemente, manche, die Film-Aficionados erkennen, andere erkennt man nicht mal zwingend und andere erkennt jeder. Mhm. Und er remixt die, wie so ein sehr talentierter DJ. Ja. Aber weil es so ein bunter Mix ist, ist daraus ein eigenes Genre entstanden.
Ja, sie sind so voll mit eigenen Dingen. Das sind nur die Zutaten von dem Gericht, das er da kocht.
Genau.
Und es funktioniert, ich würde auch behaupten, jedes seiner Gerichte funktioniert, ohne dass du irgendeinen Bezug zu all den Filmen hast, die er zitiert. Das ist völlig
total.
Egal. Du musst sie
total
erkennen oder nicht erkennen. Als ich das erste Mal Perfection gesehen habe, ich hatte doch keine Ahnung, was er da alles zitiert.
Ja, es ist nicht fingerpointig. Also es ist nicht einfach nur, ich zeige jetzt mit was. Das ist für mich zum Beispiel, es gibt fast nichts Schlimmeres. Und da setze ich mich immer in die Brennnesseln. Als The Big Bang Theory. Weil The Big Bang Theory lebt davon, dass Leute sagen Star Trek. Und Leute sagen Firefly. Ich so, ja, ihr sagt jetzt ein Wort. So. Aber das ist für mich nicht Nerd. Das ist für mich das, was Corporate-Leute denken, Nerds sind. Also, wenn ich die richtige Nerd-Serie sehen will, dann gucke ich Community. Weil Community lebt das. Community zitiert nicht nur, im Dialog. Community zitiert mit Inszenierung. Community macht in 20, 25 Minuten einen Actionfilm in einem Paintball-Szenario. Oder einen Western in einem Paintball-Szenario. Und du weißt, dass du gerade etwas sehr Besonderes schaust, wenn du diese Episoden guckst. Du weißt, du guckst gerade etwas, was so aufwendig produziert wurde für eine 25-Minuten-Sitcom, während Big Bang Theory sagt Firefly, Babylon 5. Und ich...
Wenn es nur das wäre. Das sind die Probleme von Big Bang Theory sind sehr viel tiefgreifender noch, aber du hast absolut recht. Meine Abkürzung dafür ist immer, Big Bang Theory ist keine Serie über Nerds, sondern eine Serie darüber, wie sich Leute Nerds vorstellen.
Das habe ich doch gerade gesagt, direkt zum Anfang.
Ja, sinngemäß haben wir dasselbe gesagt. Aber was du sagst, ist ja, du hast ja Corporate explizit gesagt. Damit meinst du die Macher.
Aber ich finde, aber das ist Focus jetzt die, Groups, alles Mögliche.
Ja, aber das ist die Rezipientenseite. Die Rezipientenseite. Das ist die Seite, wie es auch bei den Leuten ankommt. Ah, so stelle ich mir ja so Nerds vor. Und dann dieses, es lebt davon, dir dieses seichte Gefühl der Überlegenheit gegenüber den Nerds zu geben. Guck mal, die verstehen nichts von Frauen. So, das ist so.
Ja.
Weißt du, woran mich das erinnert? Ich habe mal auf Instagram eine Anfrage für Beauty and the Nerd gekriegt.
Oh.
Da hat jemand von der Redaktion von ProSieben nichts mehr getan, als auf Instagram das Wort Nerd eingeben und dann gucken, was dabei rauskommt. Und dann kam ich dabei raus und dann direkt die erste Anfrage hier, ob ich halt bei der Sendung mitmachen will und quasi eine Frau fürs Leben suche, wo ich mir wirklich gedacht habe, so fuck off. So, was denkst du denn, wie mein Leben aussieht?
Boah, ich hätte Geld gezahlt, um diese Episode zu sehen.
Ich habe nur geantwortet, nein, danke.
Und das Boah, also ohne Witz, wenn ich diese Anfrage kriegen würde, ich würde zusagen und ich würde richtig Method Acting. Ich wäre so ein unerträglicher Nerd. Ich wäre der größte Klischee-Nerd, das glaubst du gar nicht.
Das hat doch ein Freund von David Hein gemacht. Der war doch bei Beauty and the Nerd und hat sich absichtlich dämlich angestellt. Es gibt so eine Einstellung, da hat er, eine Kameraeinstellung, da hat er das Buch falsch rum in der Hand, das er gerade liest. Also er hat nochmal auf albernste Art Nerds persifliert. Und trotzdem hat die Redaktion von ProSieben das alles reingeschnitten. Und das ist das Entlarvende, was dahinter steht.
Ja, das ist ja für die Gold. Das war ja damals auch Vera am Nachmittag oder so. Also die Leute verarschen ja eigentlich Leute und sagen, der ist mir noch nicht bekloppt genug. Kann der noch ein beschissenes Hobby haben und so weiter. So oder decken sich auch sehr viel dazu. Das ist ja wirklich einfach nur über arme Leute lachen. und die dann noch quirliger darstellen. Also da sitzt ja trotzdem Autorenteam dran und Brainstorm-Groups, die sagen, ja, kannst du mal in die Kamera sagen, dass du dich nur einmal die Woche wäschst? Selbst wenn das gar nicht stimmt, dann sagen die das aber, weil der wäscht sich ja nicht so. Also es ist so.
Lass uns bitte nicht weiter über diesen Schund reden, um wieder zum Anfang zurückzukehren. Ja. Lass uns über anderen Schund reden, ich kann nicht länger. Es ist so schlimm. Wir machen irgendwann Reality-TV-Sonderfolge.
Nee, danke.
Danke. Will ich auch nicht. Okay, gut, dann haben wir das geklärt. Es bleibt bei Kultur und nicht nur Nerdtum hier. Ja, der Schund. Als ich den das erste Mal gesehen habe, ich weiß noch sehr, ich habe das noch sehr vor Augen. Ich war 13 Jahre alt. Oder vielleicht sogar 12. Ich glaube, war 12. Ich hatte auf jeden Fall über den Vater einen anderen Zugang zu Tarantino-Filmen als du. Genau umgekehrt zu dir. Also mein Vater ist guckt zwar sehr gerne Filme und auch sehr viel Fernsehen, aber ist jetzt überhaupt nicht in diesem also erstens denkt er nicht über die Metaebene von Filmen nach, das ist nichts, was ihn kümmert. Und er ist auch nicht drin, wer was gemacht hat. So. Es gibt wenige Überschneidungen in unserem Filmgeschmack wie James-Bond-Filme oder Spiel mir das Lied vom Tod. Mhm. So, also Western. Es gibt wenige Überschneidungen. Und mir ist noch sehr vor Augen, wie ich gerade ganz frisch zum Tarantino-Fan wurde und mir dann auch, sobald es ging, als es rauskam, Reservoir Dogs auf Blu-ray in so einer Special-Box gekauft habe, mit ganz vielen Extras und so weiter, weil ich ja unbedingt den ersten Film von Tarantino auch noch sehen wollte, weil ich Pulp Fiction so geliebt habe. Und ich weiß noch, wie mein Vater ausgerechnet in dieser blöden Folterszene reingekommen ist, das gesehen hat und wirklich, also ich habe ihn noch nie so empört gesehen über das, was ich konsumiere oder spiele oder was auch immer. Er war eher immer so sehr libertär, liberal, wenn es um das geht, was ich konsumieren kann. Der Junge wird es schon selber wissen, der Junge kann sich damit auseinandersetzen, so frei nach diesem Motto. Aber das mit der Folter, das hat ihn wirklich fast schon auf die Palme gebracht. Und das war das erste Mal, dass ich mich inhaltlich mit ihm über einen Film auseinandersetzen musste. Dass ich mich zum ersten Mal wirklich mit meinem Vater hingesetzt habe und ihm erklärt habe, warum das jetzt nicht Torture-Porn ist, was ich da gerade sehe. Ich sehe das nicht, um mir anzugucken, wie ein Mann sein Ohr abgeschnitten kriegt und ich finde das geil, sondern genau das Gegenteil ist ja der Fall. Und genau deswegen schwenkt Tarantino mit der Kamera in dem Moment raus und zeigt uns das nicht. Obwohl er das sogar gedreht hat, wie man das in den Deleted Scenes ja so schön detailliert sogar sieht. Das war das erste und ich glaube bisher in meinem Leben auch das einzige Mal, dass ich mich wirklich über Kunst und Filme mit meinem Vater auseinandergesetzt habe, weil das überhaupt nicht sein Thema ist. Und es hat ausgerechnet einen Tarantino-Film durch dieses blöde Reinkommen in den Raum, wenn gerade diese Folterszene war, ausgelöst.
Ja, ich finde, ihr solltet dieses Weihnachten einen schönen, modernen, kontemporären, ruhigen, angenehmen Weihnachtsfilm gucken, sagen wir mal.
Terrifier 3.
Ja.
Das war mir jetzt so klar, dass das jetzt der Gag ist, der dir gerade die ganze Zeit schon auf den Lippen brennt. Der erste Tarantino-Film, den ich gesehen habe, aber nichtsdestotrotz Pulp Fiction. Und ich möchte mal eine andere Überleitung nehmen. Als ich zum 30-Jährigen auf Instagram gratuliert habe, ist mir aufgefallen, dass direkt die ersten Kommentare darunter waren, ja, ist ein toller Film, aber ich verstehe nicht, warum das dein Lieblingsfilm ist. Das ist ja nicht mal der beste Tarantino-Film. Also was für mich, ich meine, da kann man jetzt drüber streiten, was für einen der beste Tarantino-Film ist. Aber dieses Unverständnis dafür. Ich habe halt gerade gemerkt, als du über The Dark Knight geredet hast, wir sind ja noch eine Generation, die von einem Film wie Pulp Fiction maßgeblich geprägt wurde, so wie Tarantino selber maßgeblich geprägt wurde. Das ist für heute sehr schwer nachvollziehbar, welchen Impact dieser Film eigentlich hatte. Weil das, was du gesagt hast, dieses Pulp Fiction ist ja eigentlich eine Standardantwort, dass es der Lieblingsfilm ist. Das war bei den Filmliebhabern, bei meinen Kommilitonen, bei allen Leuten, mit denen ich über Filme in meiner Generation geredet habe, war das oder ist das der wahrscheinlich meistgenannte Film bei den absoluten Lieblingsfilmen of all time. Der meistgenannte. Mm. So der meiste Common Ground. Danach kommt Herr der Ringe. So unmittelbar danach. Aber wenn du einer anderen Generation fragst, welcher der Lieblingsfilm of all time ist, dann ist es wahrscheinlich schon nicht mehr Pulp Fiction. Und wenn es ein Tarantino-Film ist, ist es ein anderer Tarantino-Film. Zum Beispiel Inglourious Basterds ist auch sehr beliebt in den Generationen nach uns, habe ich das Gefühl. Also beliebter als in Pulp Fiction. Und das ist, glaube ich, echt, also ich würde gerne versuchen, schon dieses Phänomen aufzuarbeiten. Wieso ist das mein absoluter Lieblingsfilm und einer deiner absoluten Lieblingsfilme? Und ich glaube, es hat auch wirklich mal mit dem allerersten Mal gucken zu tun. Also was dieser Film mir ausgelöst hat. Ich weiß noch, meine Filmkarriere hat ja mit der Videokassette angefangen. Der Videorekorder war mein Lieblingsspielzeug. Das war das Gerät, das ich programmieren konnte, nicht nur für meine Eltern, um irgendwas aufzunehmen, sondern das habe ich einfach, damit habe ich mehr gespielt als mit Lego. Ne? Sachen aufnehmen im Fernsehen, Filme gucken. Und ich habe dir ja schon mal erzählt, dass James Bond halt einen wesentlichen Teil meiner Kindheit ausgemacht hat, weil ich jede Woche einen Bond-Film aufgenommen habe und ihn dann rauf und runter geguckt habe, bis der nächste Bond-Film kam. Und immer so weiter und immer so weiter. Und dieses Phänomen, dass mehrere Leute James Bond sein können, hat dafür gesorgt, dass ich mir angefangen habe, einen Film auseinanderzusetzen. Weil als Sechsjähriger habe ich nicht verstanden, wie denn eine Person, also wie eine Figur wie James Bond mehrere Personen sein kann. Also das Konzept des Schauspielens war mir ja nicht klar als Sechsjähriger. Mhm. Das habe ich da erst zum ersten Mal kennengelernt. Und dann kommt natürlich die erste Frage, was war zuerst da? Wer ist der erste James Bond? Sean Connery oder Roger Moore? Ich habe Roger Moore zuerst gesehen, dann muss ja der zuerst da gewesen sein. Aber das sieht nicht so aus in den Filmen. Die einen sehen älter aus als die anderen. Also habe ich angefangen, Fernsehzeitschriften zu studieren. Ich kann es nicht anders sagen. Es war wirklich studieren, jede Woche. Und ich weiß wirklich bis heute, dass ich in der Fernsehzeitschrift, die als Beilage in der Zeitung lag, diesen kleinen Ausschnitt gesehen habe, Film-Highlight der Woche oder des Tages, Samstag war es, glaube ich, Pulp Fiction. Hat die Goldene Palme in Cannes gewonnen. Ganz besonderer Gangsterfilm, bla bla bla. Und ich habe so eine Beschreibung noch nie gelesen. Und das ist auch so eben nicht ein Oscar in dem Moment war, über den geredet wurde, sondern es ging um die Goldene Palme. Und es war ja irgendwie, John Travolta kannte man, glaube ich, schon. Also ich kannte John Travolta schon. Und das war, also die sahen ja auch so komisch aus, diese zwei schwarz angezogenen Gangster wie die Man in Black, aber der eine mit langen Haaren, der andere mit so einem Afro. Das war wirklich so, das ist etwas, das habe ich so noch nicht gesehen. Okay, ich bin neugierig, habe mir den aufgenommen, habe den das erste Mal gesehen, habe gedacht, so einen Film habe ich noch nie gesehen. Noch nie. Ich habe noch nie einen Film gesehen, bis dahin in meinem Leben mit 12, 13, bei dem, der so unchronologisch war, also nicht chronologisch geordnet und diese Art von Dialoge hat. Interessant. Da habe ich ihn nochmal gesehen und nochmal gesehen und nochmal gesehen und ich habe immer mehr gemerkt, wie sehr mich dieser Film vereinnahmt, wie ich auch heute noch so so 20 Jahre, über 20 Jahre später drauf gucke und denke, ich habe schon wieder was Neues gesehen, was ich vorher nicht gesehen habe. Und jedes Mal, wenn ich denke, so ist Pulp Fiction nicht das Langweiligste, was man sagen kann, was der Lieblingsfilm ist, und dann gucke ich ihn nochmal und jedes Mal denke ich schon währenddessen, nö, das ist immer noch dein Lieblingsfilm. Eindeutig.
Er ist auch absolut gerechtfertigt. Also ich bin, also er ist halt auch in der Top 10 meiner absoluten Lieblingsfilme. Er war immer auf der 1. Ich finde, Tarantino hat sich, hat drei Filme, die für mich diese 1 verdient haben in seiner besten Filmografie. Mhm. Das ist Pulp Fiction, das ist Inglourious Basterds und das ist Once Upon a Time in Hollywood. Das sind drei Filme, die auch maßgebend sind für die maßgeblich sind für die Entwicklung von ihm als Regisseur, finde ich.
Ja, ich finde Kill Bill gehört noch dazu.
Kill Bill auch, aber ich finde Inglourious Basterds noch mal einen Ticken härter, weil das ist so ein der vereint halt die Elemente aus Kill Bill und Pulp Fiction. Was ich damit meine ist, er ist zu Großteilen, könnte der im Theater gezeigt werden. Zu Großteilen ist der ein Kammerspiel, ist er noch dialogfokussierter als der erste Kill Bill zumindest. Und das gibt ihm etwas ganz Besonderes. Also du merkst, dass in das Drehbuch von Inglourious Basterds 10 Jahre reingeflossen sind. Ich finde, das merkst du so krass, dass er da so lange dran saß, dass selbst die allerkleinsten Nebenfiguren so hart im Kopf bleiben. Und dass das ein Film ist, der selbst gegen Ende noch neue, quirlige, spannende Figuren einfügt. Etwas, was Pulp Fiction ja gestartet hat. Ja. Pulp Fiction ist ein Film, du denkst, du hast alles gesehen, auf einmal kommt Mr. Wolf. So. Und weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und ich finde, das hat er nur noch mal so gehabt in Inglourious Basterds. Dass du wirklich, selbst in den späteren Kapiteln, der Film läuft jetzt schon 1,5 Stunden, bis du Michael Fassbender triffst. So, und das vereint Oldschool Tarantino Writing mit modernem Tarantino Writing, weswegen er so brillant ist für mich, dieser Film Inglourious Basterds. Pulp Fiction hat mich damals gekriegt, weil mir versprochen wurde, es ist ein Film, Eve, der bricht Tabus, der ist sehr brutal und vulgär, aber gleichzeitig ist er irgendwie lustig. Und er ist auch eine Comedy in gewisser Hinsicht, was sehr spaßig ist. Tarantino hat mal in einem Interview gesagt, Leute fragen mich immer, wann machst du denn mal eine Comedy? Und dann sagt er, fast jeder meiner Filme ist eine Comedy. Mhm. Ja, also das war seine Antwort. Er meinte, jeder meiner Filme ist auch irgendwo eine Comedy. Mhm. Und da hat er recht, es ist halt eine andere Art von Comedy als das, was man kennt. Es ist teilweise trocken, es ist absolut dialogfokussiert, das ist ja das, was seine absolute Stärke ist, aber Tarantino ist halt auch stilbildend. Er hat Elemente genommen aus Groschenromanen, er hat Elemente genommen aus dem Genre-Kino und hat seine Figuren so reden lassen, hat sie so eingekleidet. Und es gibt bis heute Themenpartys zu Pop Fiction, genau deswegen. Es gibt keine Halloween-Party, wo ich nicht eine Uma sehe, eine Mia Wallace. Und das hat alles seinen Grund. Und gleichzeitig hat dieser Film einen derartig coolen Vibe, auch anhand der Tatsache, dass Tarantino so gut mit Soundtracks umgehen kann. Das ist ein Film, der einen ganz anderen Vibe, eine ganz eigene Atmosphäre stellt. Nicht nur durch die brillante Kameraarbeit. Ich meine, es gibt da diesen großartigen One-Take im Jack Slibbit-Twist. Aber ich rede halt auch von der Musik, die seine Filme begleitet. Das, er nimmt Stücke, die Leute kennen, aber manche, die nie diesen Erfolg hatten als Popsong, und gibt ihnen diesen Erfolg, indem sie jetzt mit einer Sache assoziiert werden. Ja. Das hat tatsächlich James Gunn mir im Interview gesagt, dass das ein wenig auch seine Herangehensweise ist, wenn er Songs wählt für seine Filme. Er meinte, das ist sehr Tarantino-esque, was er macht. Und er ist auf keinem Song so stolz wie der aus Guardians 2. Die Szene, in der die Crew nach ihrem ersten Auftrag einfach losfährt. Ich weiß nicht, ob du die Szene noch kennst, wo auch du Baby Groot an der Scheibe kleben siehst.
Also du meinst jetzt nicht, wenn sie schon gebruchlandet sind und sich trennen, sondern
Nein, wenn sie losfliegen von den Sovereigns.
Ja. Ja. Welcher Song spielt denn da nochmal?
I'm sitting on down on LSD. Und,
ich weiß es gerade nicht.
Das ist auf jeden Fall ein Song, der nie wirklich populär war. Aber den hat er so geliebt, dass er meint, es war seine größte Achievement, dass der Songwriter kurz vor seinem Tod das noch in diesem Film gesehen hat und richtig glücklich war. Weißt du? Und ich suche gerade den Song noch mal raus, dass der mir jetzt automatisch nicht einfällt. Dabei vergesse ich so etwas nie. Ist natürlich wieder beschreibend, aber
das passt auch zu Tarantino, also das, was du so sagst gerade, also einerseits, er hat auch so unpopuläre Surfermusik der 60er auf einmal wieder cool gemacht, 1994 mit einem Film. Er hat auch dann später für sich entdeckt, so ich glaube spätestens ab Inglourious Basterds, dass man auch komplett unpassende Musik reinnehmen kann. Also in
aber
dem
sie
Fall
passend
David
machen
Bowie,
kann.
Aber sie passend macht. Aber das wäre ja nichts, was du mit assoziierst mit dem Zweiten Weltkrieg.
David Bowie.
Ja, das gibt ja gar keinen Sinn eigentlich, aber es funktioniert trotzdem. Ne? Genauso wie die Musik dann auch in Django Unchained zum Beispiel funktioniert. Früher war er da konsistenter und hat für sich entdeckt, nee, ich habe eine eigene, wie du sagst, ein eigenes Genre, da kann ich das machen. Konsistent zum Beispiel, Reservoir Dogs ist ein gutes Beispiel. Die Musik, die man da hört, hat eine große Gemeinsamkeit. Weißt du, was die Gemeinsamkeit ist?
Sag's mir.
70er Jahre. Es ist alles das Radioprogramm, das am Anfang des Films angesagt wird. Alles, was du hörst, gehört quasi in dieses Programm rein und wird da abgespielt. Ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß. Aber es wurde doch auch aufgesagt von so einem Disc-Jockey, wenn man so will, Radio-Disc-Jockey, der offensichtlich alles egal ist, der auch ein echter, glaube ich, war. Das war gar kein Filmschauspieler, wenn ich es richtig weiß. So, das war wirklich aus dem Radio. Und das ist so eine Konsistenz in der Erzählweise, die er dann nach und nach abgelegt hat. Ich finde, die drei Meilensteinfilme von ihm sind meiner Meinung nach Pulp Fiction, Kill Bill und Inglourious Basterds. Also wir sind nah beieinander. Wir haben zwei der drei Filme decken sich bei uns. Das eine ist Pulp Fiction, weil er sich, also Reservoir Dogs war sein Ausrufezeichen. Pulp Fiction war der erste Film, bei dem er machen konnte, was fast machen konnte, was er wollte. Also der erste Gang in Richtung Hollywood, wobei er ja sehr lange Zeit eigentlich Independent-Filme gemacht hat. Nichtsdestotrotz war das der erste, glaube ich, sogar Miramax-Film von Harvey Weinstein noch, der unter Disney-Flagge entstanden ist. Also Pulp Fiction, auch Kill Bill und so, das sind alles Disney-Filme, das wissen viele nicht. Auch wenn es Independent-Filme sind, weil es ein Independent-Studios Miramax war. Eigentlich haben die da schon Disney gehört, die wurden da von Disney gekauft. Deswegen ist es auch Quatsch. Aber okay, it is what it is. Pulp Fiction deswegen ist sein erster großer Film, finde ich. Der zweite, Kill Bill, eigentlich schon fast der unmittelbar danach, dazwischen war ja nur Jackie Brown, Kill Bill 1 und 2, weil da hat er sich filmisch weiterentwickelt, also auch weil er Bob Richardson, weißt du Bob Richardson? Robert Richardson heißt er, ne? Mhm. Ja, genau, Bob Richardson, seinen Stammkameramann gefunden hat. Sally Menke hat schon vorher für ihn geschnitten, ich glaube sogar Reservoir Dogs schon, aber er hat da so eine eigene Bildsprache nochmal entdeckt, hat sich komplett entfernt von seinem Kumpel Roger Avery, mit dem er noch Pulp Fiction gemacht hat, darüber reden wir auch gleich. Er hat eine sehr eigene Sprache gefunden mit Kill Bill. Und Inglourious Basterds war für ihn eine der allergrößten Weiterentwicklungen, weil das der erste Film war, bei dem er nicht jede Rolle schon im Kopf hatte, sondern auf einmal casten musste. Mhm. Er musste die Leute finden und wie ein normaler Regisseur arbeiten, quasi. Yeah. Und das, und diesen Sprung merkst du nochmal. Weil jetzt ist das Fingerpointing, das er eh schon nicht so stark hat, obwohl er so viele Hommagen drin hat, ist viel weniger geworden, weil jetzt passieren hier ganz eigene Dinge. In Person von Christoph Waltz zum Beispiel. Mhm. Und das ist nur eines von vielen Beispielen. Selbst ein Michael Fassbender, den hat er ja nicht im Hinterkopf gehabt, als er das geschrieben hat. Der hat halt irgendwann, er hat einen Engländer suchen müssen, der fließend Deutsch spricht, aber trotzdem einen leichten Akzent hat. Mhm. So, und dann ist er auf den deutsch-iren Michael Fassbender gestoßen.
Ich habe übrigens den Guardians-Song jetzt endlich gefunden.
Welcher war's denn?
Lakeshore Drive.
Lakeshore Drive. Nee, ich hab's nicht im Ohr mal. Ich hab's nicht mal im Ohr. Ausgerechnet jetzt dein Beispiel. Aber ich finde generell ja auch Guardians 2 ist mein absoluter Lieblings-MCU-Film.
Ich hau den jetzt mal in unseren
Chat. Den Soundtrack habe ich eigentlich rauf und runter gehört.
Ich hau dir die ersten paar Klaviernoten und du wirst es erkennen. Ohne Witz, ich hab's jetzt einfach mal in unseren Chat gehauen.
Warte. Lakeshore Drive. Ah, das ist YouTube. Warte, ich hab hier die. Ich bin hier in der Tonkabine und deswegen habe ich nicht die Tastatur an der Hand. So, jetzt. Ja, klar. Ich höre die ersten Note und weiß schon, welche du meinst.
Ja. Yeah.
Aber das ist auch keiner meiner Lieblingssongs aus dem Soundtrack in dem Fall.
Ja, aber das ist der, auf den James Gunn am stolzesten ist.
Ja?
Ja.
Ich finde, er kann auch auf den von Peacemaker besonders stolz sein, weil er es geschafft hat, eine Musikrichtung, die mich eigentlich gar nicht so interessiert,
Glamrock.
Yeah. Glamrock komplett durchzuziehen und es funktioniert. Es funktioniert für eine ganze Serie. Aber ja, Musik, er hört ja auch die Musik beim Schreiben, das merkt man, das ist bei Tarantino ähnlich.
Ja, er geht an seine gigantische Plattensammlung, um sich für den Vibe des Films so ein bisschen in die Stimmung zu bringen. So soll ich den Film anhören. Das ist das Erste, was er macht. Und das, finde ich, merkt man total, weil es ist noch nie so bei Tarantino gewesen, dass ein Stück Musik sich deplatziert angefühlt hat. Das ist ja der perfekte Vergleich, wenn du dir Tarantino-Filme anguckst und dann guckst du dir vielleicht so eine Scheiße an wie den ersten Suicide Squad. Da hast du wirklich das Gefühl, dass einfach jemand nur durchs Radio zappt. Mhm. Und das für sich genommen coole, poppige Songs, ja, passen sie wirklich zum Film? Nö.
Habe ich sie schon 100-mal gehört, ja.
Absolut. Und sie sind halt auch so billig. Also am Anfang hast du Blackgate Prison und dann spielen sie The House of the Rising Sun, weil there is a house in New Orleans und das Blackgate Prison ist in New Orleans. Ich so, boah, wirklich? Wirklich so bescheuert? So, da gibt es wesentlich clevere Arten und Weisen, einen Song und die Lyrics oder den Titel zu verbinden mit dem, was du siehst, als das ist in New Orleans. Also habe ich einen Song, wo was in New Orleans ist. Ich so, boah, ist das scheiße. Also das ist wirklich, es ist so die Antithese zu der Art und Weise,
wie. Sie ist böse. Lass uns Sympathy for the Devil zum 300.
Ja, genau. Mal genau. Was uns zu generell seinem Dialog und seinem Gefühl für Atmosphäre führt. Weil Tarantino macht etwas, was so brillant ist in seinen Filmen. Und Pulp Fiction ist da maßgeblich. Der erste Satz im Film ist schon so eine spannende Hook, dass du danach dieses Gespräch einfach nur verfolgen willst. Weil der Film lebt ja davon, dass du einfach nur Gespräche eigentlich verfolgen möchtest. Mhm. Und der erste Satz in Pulp Fiction, was ist er?
Der erste Satz ist auf jeden Fall off, aus dem Off. Ist es Tim Roth als Pumpkin?
Ja, ja.
Ich muss aber echt überlegen. Ich weiß, also sinngemäß will er einfach aufhören mit den Überfällen. Aber was war der erste Satz nochmal? Ich komme nicht
sehr drauf. Gewählte Worte, finde ich.
Sag mal.
Forget it, it's too dangerous.
Ja, ja, vergiss es.
Danach willst du, was ist too dangerous? Und dann geht er überhaupt erst los, was für ein Zustand sich gerade die Welt befindet in Bezug auf Gangster und Leute, die Raubüberfälle durchziehen. Mhm. Und da bist du sehr interessant, weil du weißt automatisch, forget it, it's too dangerous. Wir haben jetzt Stakes. Wir haben jetzt Stakes in diesem Film, die involviert sind. Was ist der Payoff? So etwas macht Tarantino häufiger in seiner Art und Weise zu schreiben. Ein weiteres perfektes Beispiel für seinen Dialog, wo du unbedingt den nächsten Satz hören willst. Mhm. Und wenn Leute das in einem Video-Essay machen und da eine Pause haben, bist du schon fast wütend, weil du willst ja wissen, was jetzt gesagt wird. Das ist in The Hateful Eight. Wenn die in der Kutsche sind und Walton Goggins Charakter sagt, well, Marquess here didn't just escape. He did something so spectacular, you wonder why no one else ever did it before. Right? Was ist es? Weißt du? Und das ist ein cleveres Stilmittel im Writing. Das nennt sich die Hook. Du hast eine Hook drin und hookst halt wirklich die Leute wie ein Fisch am Haken, dass du wissen willst, okay, was ist es? Das ist auch ein Stilmittel im einfach guten Geschichten erzählen. Auch wenn du jetzt einfach mit Freunden am Tisch sitzt und dir jemand eine Geschichte erzählt. Ey, Marco, ich muss dir erzählen, was da passiert. Du glaubst nicht, was auf diesem Event war. Du warst Eve, weißt du? Und genau diese Art der Tischunterhaltung, die es wirklich gibt, auch unter Freunden und so weiter, die bringt Tarantino perfekt in seine Drehbücher ein. Weswegen selbst Exposition hier keine Exposition ist. Es ist wirklich unterhaltende Geschichten erzählen. Es wird dir nie der Plot erklärt.
Und sie sind meistens eine Metaebene für das, was eigentlich gerade passiert.
Absolut.
Also bei Reservoir Dogs wird das nochmal richtig deutlich durch den eingeübten Monolog auf der Toilette.
Ja.
Ja, es ist ein Kommentar auf alles, was passiert. Es ist charakterisierend. Insofern war es auch sehr neu einfach, dieses Trivia-Gequatsche von Gangstern. Deswegen hat das dann auch jeder nachgemacht. Oder jeder, der das auch gemacht hat, war automatisch, ah, guck mal, Guy Ritchie ist der britische Tarantino, weil er auch Gangstern, die quatschen komisches Zeug die ganze Zeit.
Wenn du in einem Schauspielkurs warst, in den späten 90ern, frühen 2000ern, in irgendeiner Theatergruppe und der Lehrer gesagt hat, such dir Dialog raus, den ihr nachspielt, wirklich 8 von 10 Fällen war eine Szene aus Pulp Fiction, bis die Theatercoaches irgendwann gesagt haben, nicht Pulp Fiction, kommt schon irgendwas anderes. So.
Es ist sehr dankbar für Schauspieler.
Es ist sehr dankbar. Und was uns auch zu Tim Roth führt, der ja die Hauptrolle war in Reservoir Dogs, Mr. Orange, und er durfte in Pulp Fiction das erste Mal mit seinem britischen Akzent spielen. Weil in Reservoir Dogs hat er ja einen amerikanischen Akzent.
Er hatte Pulp Fiction mit einem britischen Akzent gespielt.
Absolut.
Das siehst du, dass ich den öfter auf Deutsch als auf Englisch gesehen habe, tatsächlich.
Absolut.
Das Witzige ist, ich habe nämlich auch wirklich erst durch Hateful Eight überhaupt kapiert, dass Tim Roth Brite ist. Also nicht mal das. Ich habe bei Hateful Eight gedacht, ach guck mal, wie er sich da so einen britischen Akzent angeeignet hat. Ich dachte, dass Tim Roth Amerikaner ist.
Nee, Zeit meines
Lebens.
Also in Reservoir Dogs macht er halt den amerikanischen Akzent und in Pulp Fiction ist er durch und durch britisch. Also durch und durch.
Das ist mir nie aufgefallen. Also es ist aber auch nicht so übertrieben wie in Hateful Eight. In Hateful Eight ist er ja fast schon Butler.
Ja, aber es ist trotzdem.
Also es klingt so ein bisschen durch. Also witzigerweise, ich habe mir Die erste Szene, von der wir gerade geredet haben, habe ich mir gerade nochmal angeschaut vor der Aufnahme hier und da war sie auf Englisch und da habe ich gedacht so, ha, da ist ja doch mehr von seinem Britisch noch drin, als ich es in Erinnerung habe.
Ja, aber also
ich dachte aber, es soll amerikanisch sein. Okay.
Na, du hast hier im Grunde genommen Bonnie und Clyde schon in der Eröffnungsszene.
Ja. Mit Honey Bunny und Pumpkin.
Honey Bunny und Pumpkin, was ja auch etwas ist, eine Idee, die Tarantino weiter ausgearbeitet hat in dem Skript, aber die Verfilmung hast und es ist Natural Born Killers auch ein bisschen und zwar dieses Liebespaar, das kriminell ist, nur die morden halt auch noch. Mhm. Die beiden hier sind ja eigentlich keine Mörder, sondern einfach nur Räuber. Sie ist ja extrem gegen das Morden.
Lass uns mal als Überleitung nehmen, wie wir überhaupt bei Pulp Fiction angekommen sind. Weil Tarantino, berühmterweise Videothekar, hat zusammen mit seinem Kumpel und Kollegen Roger Avery, haben die versucht, in der Filmindustrie Fuß zu fassen. Ja. Tarantino war das viel auch, ich glaube, auch Produktionsassistent und so, also dass es erstmal im Set war und sowas. Aber sein Drehbuchdurchbruch waren natürlich True Romance und Natural Born Killer. Mhm. Nur Natural Born Killers, er hasst halt diesen Film so sehr, dass sich aus den Credits hat rausstreichen lassen und er seitdem eine Todfeindschaft mit Oliver Stone hat. Er hat mal so schön gesagt, Oliver Stone makes films, I make movies.
Mhm.
Um nochmal so die zwei auseinander zu dividieren. Mit True Romance war er ja sehr einverstanden. Ja. Also er mochte, was Tony Scott gemacht hat. Und Tony Scott wollte, glaube ich, auch Pulp Fiction machen. Aber Tarantino hat so schön gesagt, nee, der ist für mich.
Ja.
Das ist für mich.
Und nicht nur das. Die Sicilian Scene, die kennt jeder, der True Romance gesehen hat. Dennis Hopper, Christopher Walken, das Gespräch.
Ich kann mich gerade nicht erinnern, weil die habe ich nicht so oft gesehen. Ich habe True Romance nicht so oft gesehen in meinem Leben. Ich habe gleich dreimal.
Das ist die Szene, wo Dennis Hopper verhört wird von Christopher Walken.
Okay, ja.
Und das war bis Inglourious Basterds Tarantinos Lieblingsdialogszene, die er je geschrieben hat.
Ach, tatsächlich?
Ja.
Ich hatte keine Ahnung.
Und wenn du dir diese Szene allein anguckst, sagst du, das ist nicht nur eine typische Tarantino-Szene. Mhm. Das ist tatsächlich sogar Regie à la Tarantino, obwohl er nicht Regie geführt hat. Diese Sequenz, wie die Spannung sich aufbaut durch den Dialog und gleichzeitig ist dann Witze reingebracht werden, aber die Witze werden auch dunkler und du merkst, einer von euch beiden wird diesen Raum nicht lebendig verlassen. Mhm. So, also diese Szene, obwohl True Romance kein Tarantino-Film ist, diese Szene hätte Tarantino genauso inszeniert. Und er war der Meinung, das ist seine perfekte Spannungssequenz, die er geschrieben hat mit Dialogen. Und sie wurde auch perfekt umgesetzt, wie er sich's vorgestellt hat. Wurde irgendwann getoppt von gleich zwei Szenen in Glorious Bastards.
Ja, das sowieso.
Die Farmsequenz und die Kellersequenz.
Ja, klar. Er hat, ich glaube, er war mit True Romance sogar so happy, dass, wenn ich mich richtig erinnere, das sind ja, da kommen bei Pulp Fiction kommen 3 Millionen Facts immer zusammen. Es gab ja so eine berühmte Liste an Schauspielern, die er sich für die Rollen vorstellen kann. So eine Art Shortlist, ne? Und es gab ja für viele der Rollen gab es eine andere erste Wahl. Also für viele der Leute sehen wir nur die zweite Wahl. Und ich meine, ich kann mich jetzt auch täuschen, für die Rolle von, also für Vince Vega war es, ne? Vic Vincent. Vega ist der aus Reservoir Dogs.
Ja, Vincent.
Die sind ja Brüder. Vic und Vincent. Einerseits war Michael Madsen einer der ersten, also die erste Wahl. Also was ironisch gewesen wäre, er hätte seinen eigenen Bruder gespielt, quasi. Deswegen sieht auch, glaube ich, auch John Travolta aus in dem Film, wie er aussieht, weil eigentlich sieht er aus wie jemand, der Michael Madsen cosplayt. Aber ich glaube, einer auf der Liste war auch James Gandolfini aus True Romance, / aus Sopranos.
Weißt du, wer auch auf der Liste stand, wem das Drehbuch gegeben wurde?
Für welche Rolle?
Vincent Vega.
Für Vincent Vega, Vincent Vega, da gab es so viele. Mir fällt jetzt zum Beispiel noch Butch ein, war die allererste Wahl Matt Dillon. Aber für Vincent Vega, ja, sag mal.
George Clooney.
George Clooney war auch drauf.
George Clooney und John Travolta wurden jeweils die Drehbücher gegeben zu From Dusk Till Dawn und Pulp Fiction.
Aha.
Und John Travolta fand den ganzen Plot mit den Vampiren zu blöde und war viel zu sehr interessiert an Pulp Fiction, während George Clooney das cool fand, mal sein Good Guy-Image hinter sich zu lassen. Weil er war ja immer Everybody's Darling.
Wegen Emergency Room.
Ja, genau. Und das ist sehr interessant. Also wenn du die Behind the Scenes anguckst von From Dusk Till Dawn und Pulp Fiction, da ist es so beides drin. Da gibt es so ein Rodriguez-Tarantino Special. Mhm. Das ist sehr, sehr cool.
Ja. Schade, dass die zwei gerade so zerstritten sind.
Sind sie? Aber
ja, neulich erst tatsächlich, weil Tarantino sich im Podcast oder so geäußert hat, dass die Zeit der Stars vorbei ist und hat ausgerechnet George Clooney dann als Beispiel genommen, dass der Star alleine die Kinos nicht mehr voll kriegt.
Wobei er sogar
einen sehr validen Punkt hat.
Ich dachte, du meinst Tarantino und Rodriguez.
Nee, ich meine Tarantino George Clooney. Und George Clooney fand das nicht so lustig, wobei Tarantino durchaus einen validen Punkt hat.
Er hat recht.
Die Zeit der absoluten Superstars halt vorbei ist. Die Leute, wie er als Beispiel gesagt, die Leute gingen wegen Iron Man ins Kino, nicht wegen Robert Downey Jr.
Das
macht tatsächlich einen riesen Unterschied und die Kinozahlen geben ihm recht. Also wenn du siehst, wie viele Flops Robert Downey Jr. gemacht hat.
Ja, es gibt nur noch sehr wenige Leute, die diese Star Power wirklich haben und wo sie das Produkt sind, das verkauft wird.
Man könnte aber auch argumentieren, dass das Prinzip des Stars einfach neu definiert ist. Weil ich würde ja trotzdem sagen, dass George Clooney ein Filmstar ist. Ich würde ja nicht auf die Idee kommen. Ich würde sagen, der Wert des Filmstars ist anders als früher.
Ja, aber der Hollywood-Star war früher das Produkt.
Ja,
Hollywood-Star
genau.
War früher.
Die Zeit ist vorbei.
Ja. Die Zeit ist so krass vorbei.
Ja.
Und ich glaube, Social Media spielt da auch eine große Rolle. Hollywood-Stars sind komplett entmystifiziert worden, da wir alles sehen, was die so privat machen.
George Clooney ist halt davon jetzt persönlich angegriffen, aber ganz ehrlich, das ist nichts, was man nicht mit einem Kaffee regeln kann. Also von daher bei einem Kaffee regeln kann. Also sollten wir uns nicht so sehr darüber aufhalten. Es ist auch egal. Dieser Shortliste war auch James Gandolfini dabei. Und Roger Avery, mit dem hat er ja das Pulp Fiction Drehbuch gemacht. Aber, und sie haben auch beide den Credit dafür, sie haben auch beide den Oscar dafür bekommen und die Goldene Palme. Aber das ist ja durchaus etwas, worüber Filmfans bis heute streiten, wie groß der echte Anteil von Roger Avery an dem Film eigentlich war. Ich glaube, die Karriere danach spricht dafür, dass er bedeutend kleiner ist, als er es gern hätte. Er hat auch nur den Credit, zwar einen halben Credit gekriegt, aber auch nur einen geringeren Teil der Erlöse des Films. So wie die meisten Stars, die da mitgespielt haben, für unter ihrem normalen Wert gespielt haben, zum Beispiel Bruce Willis und John Travolta, glaube ich sogar auch, aber dafür prozentual am Film beteiligt waren, der aber als Independent-Film, in Anführungsstrichen immer noch wegen Disney, über 200 Millionen Dollar eingespielt hat und damit lange Zeit der erfolgreichste Independent-Film überhaupt war. 1994 lief auch Longtail sehr gut im Kino. Aber wegen Roger Avery, die Grundidee von Pulp Fiction, kennst du die Grundidee von Pulp Fiction, als sie den angefangen haben zu schreiben, was eigentlich die Idee war?
Ich weiß, dass es gab unterschiedliche Sachen. Einmal fand er es interessant, einfach zu zeigen, was machen die Gangster eigentlich dazwischen, zwischen den Aufträgen.
Das so, ist ein Teil bestimmt davon.
Das hat ihn sehr interessiert und natürlich auch so klassische Groschenromane, dieses Gefühl rüberzubringen.
Daher kommt der Name auf jeden Fall, Pulp, also Groschenromane, weil er wollte drei Groschenroman-Standardgeschichten in einen Film packen. Das eine ist der Mafiosi, der die Frau des Bosses ausführt. Das andere sind zwei Killer auf dem Weg zum Auftrag. Und das dritte war der Boxer, der hinschmeißt bei einem manipulierten Spiel. Boxkampf. So, das waren so
drei Standard-Groschen. Das ist ja das Ding.
Oder nicht hinschmeißt, genau. Eigentlich schmeißt er den Deal hin. Das wollte ich damit sagen. Und diese drei Standard-Groschen-Roman-Geschichten in einen Film zu packen, aber auch als Episodenfilm, bei der jede Episode von einem anderen Autoren ist. Roger Avery hat eigentlich die Boxkampfgeschichte geschrieben oder sollte nur die Boxkampfgeschichte schreiben. Tarantino nur die Dating-Geschichte quasi. Und ein Dritter, den sie aber nicht gefunden haben, hätte den Auftrag machen sollen. Und dadurch, dass sie den Dritten nicht gefunden haben, hat sich aus diesem strengen Episodenfilm à la Four Rooms, hat sich aber ein einzelnes Werk gefunden und wurde mehr und mehr zum Tarantino-Film. Nicht nur wegen der Regie, sondern auch, weil er das meiste davon geschrieben hat, auch wenn er und Avery nicht mehr im Guten miteinander sind. Aber die Zeit spricht eigentlich dafür, dass tatsächlich das meiste einfach Tarantino war. Und der Story-Credit, den er ihm ursprünglich nur geben wollte, ist wahrscheinlich der richtigere. Wahrscheinlich. So. Und deswegen diese Struktur. Und diese Struktur ist etwas, das hat uns alle als Filmfans schon sehr beeindruckt, auch wenn es eigentlich gar nicht so ungewöhnlich sein sollte. Ich mag auch den Monolog, den Tarantino mal dazu in irgendeinem Interview gegeben hat. Wenn das ein Roman wäre Und so hat er Pulp Fiction geschrieben. Wenn das ein Roman wäre, dann würde kein Mensch auf die Idee kommen, diese Struktur überhaupt anzusprechen. Weil es so normal ist in Romanen. Es ist nur für Filme so ungewöhnlich. Und das mochte ich auch so sehr daran, weil es so gut funktioniert. Am Ende des Tages gehen sie aus einem Diner raus und du weißt, von den zwei Leuten, die da rausgehen, lebt einer nicht mehr. Eigentlich. Und trotzdem fühlt es sich wie ein Happy End an.
Ja. Yeah.
Das fand ich so beeindruckend zu sehen. Das war wirklich mindblowing für mich. Dass du genau weißt, dass eine deiner geliebten Hauptfiguren tot ist und trotzdem hat sie ein Happy End, wenn sie davon watschelt. Das ist ganz komisch. Also das ist ein schöner Widerspruch und es ist halt auch diese, du hast vorhin ja von Zelebrieren geredet, wenn er einen Film schreibt. Was mir auch sehr im Gedächtnis geblieben ist, ist sein Prozess, wie er ein Drehbuch schreibt. Kennst du den?
Ich weiß, dass er dass er es erstmal alles per Hand schreibt. Das weiß ja. ich.
Er tippt es auch nie ab. Ich glaube, er lässt es immer abtippen. In dem Fall, also heutzutage mittlerweile zumindest, von einem Assistent oder von einer Assistentin. Und er er zelebriert das Schreiben. Er kauft sich extra ein Notizbuch. Mhm. Und weiß, das ist das Notizbuch, mit dem ich jetzt Kill Bill schreiben werde. Und er kauft sich ein Set Stifte, schwarz, rot und blau, glaube ich, auch wegen Markierungen, was man noch ändern sollte oder was auch immer. Und er weiß, das sind die Stifte, mit denen ich jetzt Kill Bill schreiben werde. Und dann schreibt er das. Und zwar über Wochen, über Monate, vielleicht auch mal in kurzer Zeit. Er revidiert das immer wieder, schreibt 10 Jahre dran, wie in Glorious Bastards. Aber er hat dieses eine Notizbuch und dieses Set Stifte, das nur für diesen Film reserviert ist. Und er zelebriert das Schreiben. Und ich weiß noch, als das Drehbuch geleakt ist von Hateful Eight war es. Das Drehbuch von Hateful Eight. Der hat ja auf einer Party oder so Kopien von dem Drehbuch ausgehändigt. Und ich glaube, es war der von, Bruce Dern? Bruce Dern, der Agent. Mhm. Der hat das Ding geleakt, das Drehbuch. Und das Drehbuch, das auf der Party rumging, war nicht mehr als eine Kopie von seinem handschriftlichen. Das war einfach so fotokopiert. Das war noch nicht abgetippt oder so. Das war einfach nur eher mit Filzstift da auf Papier einfach. Das war das Drehbuch. Finde ich sehr faszinierend, dass das ein Prozess des Schreibens ist. Und ich kann es sehr verstehen als jemand, der auch viel schreiben muss. Und ich quäle mich immer sehr mit dem Schreiben. Ich wünschte, ich könnte das wie Tarantino machen. Am Pool sitzend und zelebrierend mit Stift und Notizbuch.
Ja. Und das bringt uns auch dazu, dass dieser Film uns eigentlich den modernen Samuel L. Jackson gegeben hat.
Also wenn wir jetzt beim Auftakt im Apartment kommen. Ja, also er hat wenig davor gemacht.
Samuel L. Jackson hat vorgesprochen für eine Rolle in Reservoir Dogs und sie nicht gekriegt.
Für welche Rolle hat er vorgesprochen?
Und zwar den Partner von Mr. Orange, dem er immer diese Geschichte erzählt.
Ach so.
Weißt du, der mit der Bandana, der auch sagt, The Invisible Bitch, wenn er ihn fragt wegen Fantastic Four, The Thing, fucking Thing.
So. Ey, dazu hätte Samuel L. Jackson viel besser gepasst.
Ja.
Jetzt, wo du das sagst.
Und er war halt mega heiß drauf. Er hat vorgesprochen, hat es nicht gekriegt. Dann hat er Pulp Fiction bekommen. Und er war derjenige, der wusste, es ist geil. Er war der, während alle mal gesagt haben, weiß nicht, er wusste, das ist geil. Mhm. Und da ist ja auch diese langjährige Freundschaft zwischen den beiden entstanden. Mhm. Weil wann immer Tarantino ein Skript schreibt, schickt er es Sam Jackson und sagt, such dir eine Rolle aus. Und ich weiß nicht, kennst du die Verbindung zwischen Sam Jackson und Inglourious Basterds?
Also wie er darin vorkommt, weil er das Voice-Over macht?
Ja, aber er hat ihm das Skript geschickt.
Ja.
Und er wollte Marcel spielen, den französischen Freund von Shoshana. Ja. Und dann hat Tarantino gesagt, sprichst du Französisch? Und er, nee, ich kann es lernen. Also nee, ich will lieber einen Franzosen.
Ja. Damit er auch ein bisschen recht hatte, ja.
Ja.
Aber war das ähnlich auch bei Django Unchained, dass er zuerst dachte, dass er Django spielt.
Ja, und er war zu alt.
Dass er zu alt dafür ist. Und deswegen, wie hat er gesagt, you want me to play the most despicable black person in the history of cinema?
Na, er hat ein N-Wort benutzt.
Ja, ich weiß, aber ich habe das jetzt extra nicht gesagt. Was uns ganz kurz zu diesem Rassismus-Kontroverse immer wieder bei Tarantino bringt, weil er ja das N-Wort so viel in seinen Filmen drin hat und ob man das drin haben sollte oder nicht. Ich will das gar nicht hier so groß diskutieren, weil ich finde, Kunst ist frei und er versucht, Leute authentisch reden zu lassen, zumindest was er für authentisch hält. Und dazu gehört das nun mal. Spike Lee hasst ja Tarantino dafür, dass Tarantino das macht. Aber ich mag die Antwort dazu von Samuel L. Jackson, ob Tarantino rassistisch sei oder nicht. Oder ob er rassistisch denken würde. Samuel Jackson hat dazu so schön gesagt.
Er hat mir immer die intelligentesten Rollen gegeben.
In jedem Film, in dem er mich reingeschrieben hat, spiele ich die intelligenteste Person im Raum. Ein Rassist wäre nicht dazu in der Lage, das so zu schreiben.
Ja.
Das ist ja gar nicht in seinen Wertevorstellungen stimmt das ja gar nicht überein. Finde ich einen sehr schönen Grundgedanken. Und seitdem sehe ich das auch immer bei Samuel Jackson, dass er der Intelligenteste im Raum ist.
Und nicht nur das. Mhm. Also, es ist ja auch eine Art und Weise, wie das Wort benutzt wird oder generell wie Racial Slurs benutzt werden. Wenn sie aus Samuel L. Jacksons Mund in einer bestimmten Area mit bestimmten Leuten benutzt werden, dann ist es überraschend authentisch. Ja? Wenn es von Leuten benutzt werden, die rassistisch sind, ist es richtig, dass sie das benutzen. Ich meine, in Django Unchained sich darüber zu beschweren, dass dieses Wort die ganze Zeit gesagt wird, aber sich nicht zu beschweren, dass eine Sklavin ausgepeitscht wird. Ich so, Django, Tarantino meinte dazu auch, tut mir leid, aber so haben diese Leute geredet. Sie nicht so reden zu lassen, würde das verniedlichen oder würde das filtern.
Ja.
Weißt du, das ist so, als wenn du einen Holocaust-Film machst, in dem Nazis PC sprechen. Hm. So, Nazis sprechen nicht PC, sie sind Nazis. Das ist bei mir halt auch der Punkt, wo Political Correctness wirklich geisteskrank wird. So, also es ist der Punkt, du hast einen Film über Rassisten oder hast einen Film über Nazis und natürlich ist die Sprache nicht so, wie wir sprechen, aber das ist ja the point. Man zeigt, wie grausam sie reden.
Die Sprache anzupassen würde ja bedeuten, man würde sie verharmlosen.
Ja, das ist genau das, was ich gesagt habe.
Und genau das, auch, ja, ich besetze das gerade in einen Satz.
Es ist Geschichtsrevisionismus. Du willst es ja auch authentisch darstellen und nicht an unsere Sensibilisierungen anpassen. Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Das ist genauso wie wenn, ich weiß, es kam der Northman-Film raus und da haben sich Leute aufgeregt und gesagt, das ist toxische Maskulinität. Ich denke mir, das ist ein Wikinger-Epos zur Wikinger-Zeit. So.
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Es ist ja gleichzeitig ein Epos über Epen.
Ja.
Es ist darüber, wie Epen erzählt sind und wie die Figuren darin dargestellt werden.
Ja,
und dadurch muss es ja noch mehr überhöhen, weil diese Epen überhöht sind. Es ist ja nicht historisch akkurat.
Nein, es ist eine Sage.
Genau.
Und ich denke mir, und gleichzeitig soll es akkurat in der Wikingerzeit spielen. Ich so, was möchtest du, dass der sich jetzt noch einen veganen Chai-Latte bestellt in einem Starbucks um die Ecke und am Smartphone hängt? So. Ja, das ist crazy. Das ist einfach crazy Talk. Und ich probiere Crazy Talk nicht mal zu revidieren, ich probiere ihn zu ignorieren.
Aber lass uns festhalten, dass Tarantino ein Meister darin ist, auf diesem schmalen Grat zu gehen, des völlig künstlich Überhöhten, auch in der Art, wie er inszeniert, mit Reißzooms, Reißschwenks, also wirklich so eine Genre-Filmebene aufmacht, so B-Movie, weil er das ja liebt, dieses Genre. Und gleichzeitig sehr viel authentischer ist als andere Filme, die versuchen, so zwanghaft authentisch zu sein.
Voll. Es gibt ja sehr viele Nachahmungstäter von Tarantino, wo du das Gefühl hast, boah, die finden sich gerade ziemlich geil und haben das Gefühl, sie klingen gerade cool. Mhm. Aber es klingt immer überraschend unauthentisch. Ich weiß, ich bin ja selber ein Fan von dem frühen Guy Ritchie. Ich mag Snatch und ich mag seine früheren Sachen. Trotz allem finde ich den Dialog in diesem Film immer überraschend unorganisch. Ich finde den überraschend oft cool getrimmt. Und für mich ist das Nachahmungstäter von Tarantino. Weil das, was Tarantino organisch wirken lässt, wirkt dort so, klingt cool, weißt du? Mhm. Und das ist für mich immer ein riesiger Unterschied. Also, es gibt cool sein und es gibt cool klingen wollen, weißt
ja,
du?
Ja, also er will sehr cool klingen, da gebe ich dir recht. Ich finde aber auch, dass es in den besseren Filmen wie Snatch halt auf eine ganz eigene Art und Weise sehr gelingt, die ihn wieder von Tarantino trennt. Also weil es zum Beispiel sehr geschickte Montagen sind, die Guy Ritchie macht, sehr in Richtung Musikvideo. Die macht ja Tarantino gar nicht. Mhm. Tarantino ist, was das angeht, sogar die Antithese zu Guy Ritchie. Deswegen war der Vergleich schon immer so ein bisschen unfair. Weil gerade in Pulp Fiction sieht man das schön, auch wenn es noch nicht mit Bob Richardson war.
Ich wollte nur sagen, der Vergleich zwischen ihm und Guy Ritchie, der war ja nie bezogen auf das Filmmaking, der war immer bezogen auf die Dialoge. Und da muss ich halt recht geben, dass das sagt Guy Ritchie auch, er ist mega beeinflusst von Pulp Fiction. Aber ja,
ja, sowieso, das ist ja das, was es nachgezogen hat. Ne? Also 94 war Pulp Fiction, Lock, Stock and Two Smoking Barrels war 4 Jahre später in Großbritannien, 98 glaube ich. Und seinerzeit der erfolgreichste britische Film überhaupt. Also nicht mal mit dem Independent-Makel. Insofern, klar, sehr gut vergleichbar. Aber inszenatorisch ist Tarantino wandelt ja mehr auf der Ebene von Woody Allen. Er ist ein großer Woody Allen-Fan, der frühen Filme zumindest. Und was Woody Allen macht, und das fand ich immer sehr faszinierend, weil Woody Allen ist ja so filmtechnisch sehr beschränkt, finde ich. Also sehr einfach. Aber, und das ist das große Aber, was ich faszinierend finde, ist, wenn du eine Dialogszene bei Woody Allen hast, benutzt er sehr oft nur eine Kameraeinstellung. Es ist wirklich die eine Kamera, die irgendwo im Raum steht, auf einem Tripod und die schwenkt mit und die guckt mit, die guckt den Leuten hinterher und die stehen auf irgendeiner Party und reden Nonsens miteinander und dann gehen sie 2 Schritte weiter und reden mit den nächsten Leuten Nonsens und es ist immer noch kein Schnitt. Und du hast dadurch, dass du keine zeitliche Verengung hast, keine Dramatisierung, fühlst du dich genauso gelangweilt auf der Party wie die Leute, die gerade reden. Du spürst es förmlich. Es ist eine so unglaublich simple, sehr theatermäßige Inszenierung, die dafür sorgt, dass es umso greifbarer ist, weil es auf einmal von den Schauspielern eingenommen wird. Und das ist bei Tarantino auch so ganz stark so, dass viele Dialoge ohne Schnitt, ohne Schuss, Gegenschuss auskommen, ohne Schnitte auskommen, dass es eine Kameraeinstellung ist und dass die Leute einfach reden und guck, was dabei rauskommt. Und wenn es dann wirklich dramatisch wird, dann kannst du immer noch näher gehen und Close-Ups machen und dann machst du noch einen anderen Take, den klassischen Weg. Aber bis dahin, solange es geht, machen er und seine Cutterin Sally Menke keinen Schnitt. Und das ist schon bei Pulp Fiction so. Und das ist natürlich auch ganz besonders bei Reservoir Dogs so, weil der Film ja sowieso wie Theater inszeniert ist. Und Tarantino will ja nach dem 10. Film zwar aufhören, aber er sagt auch, also aufhören mit Kino, aber er kann sich Fernsehen vorstellen und er kann sich Theater vorstellen. Absolut. Und Roman kann er sich ja auch vorstellen, weil das hat er auch schon gemacht. Er hat Roman geschrieben. Er hat einen Roman geschrieben? Nein, er hat... Doch.
Hat eine Novelization jetzt gerade gehabt zu
Once Upon a Time, oder?
Once Upon a Time in Hollywood.
Ja, genau. Also hat er doch einen Roman auch geschrieben. Auch damit kann er sich identifizieren. Und man sieht es auch ganz stark in seinen Inszenierungen, wenn man auch das Behind the Scenes von Pulp Fiction sieht. Egal welcher Film, aber bei Pulp Fiction hat man es schon gesehen. Er steht immer neben der Kamera.
Ja, immer, ja.
Egal, wo du Tarantino suchst, der steht neben der Kamera. Er guckt nicht wie jeder andere Regisseur, den ich bisher gesehen habe, in der neuen Zeit mit einem kleinen Handmonitor oder in seinem Zelt. Das habe ich mal gemacht, als ich am Set gearbeitet habe. Ich war verantwortlich für dieses kleine Zelt als Video-Operator, dass die Regisseurin da drin sitzen kann und sich das Bild digital live angucken kann, das der Kameramann gerade sieht. Das macht der Video-Operator. Das war mein Job. Das ist normal, so arbeitet man im Kino und im Fernsehen in Deutschland und auch in Hollywood, dass man sich im Video-Operator-Zelt sich das alles aus der Ferne schon fast anschaut. Aber nicht Tarantino. Tarantino steht direkt neben dem Kameramann und wenn die Leute tanzen vor seiner Kamera, dann tanzt er einfach mit, weil er selber so drin ist. Und das macht ihn aus.
Wusstest du eigentlich, kennst du die Anekdote zu dem Twist, wie er wollte, dass die beiden tanzen?
Wie er wollte? Also es ist ja ein Zitat aus einem anderen Film natürlich schon wieder, den ich jetzt wieder vergessen habe. Also komischerweise, obwohl Pulp Fiction mein Lieblingsfilm ist, ich bin nicht sehr trivia-fest bei Pulp Fiction.
Oh.
Also ich kann da nicht jeden Schauspieler von dieser Liste nennen, die wir angesprochen haben. Ich kann dir nicht sagen, auf welchem Film nochmal der Tanz war, weil das für mich selber so irrelevant ist. Weil ich das so sehr genieße. Ach so, ja, natürlich, stimmt, du hast recht. Weißt du, für mich ist das Wesentliche daran eigentlich, dass, aber es ist übrigens nicht nur Aristocrats, fällt mir gerade ein. Ich glaube, der eine Dings war eben nicht aus Aristocrats, aber aus einem anderen
Film. Aristocrats, Aristocats, dem Trickfilm mit den Katzen.
Ja, meine ich doch.
Du hast
Achso, sorry, ich habe Krats gesagt, aber ich meine Aristocats. Aber ich meine, dass diesen Move mit der Hand vor den Augen, Ich glaube, ja, die Wellen sind Aristocats, aber
nee, dieser, nee, nee, das Twisten ist Aristocats. Also Mia so. Wallace sollte tanzen wie eine Katze.
Ja, ja, genau. Aber das hier, das, was ich gerade mache, ich glaube, das war aus einem anderen Film tatsächlich, aus einem richtigen Film. Ich weiß nur nicht mehr aus welchem. Ich habe das mal gelesen. Naja, auf jeden Fall, das Besondere an diesem Tanz, das ist ja auch wieder so ein bisschen Metaebene, die aufgemacht wird, das ist halt John Travolta, den er am Ende gecastet hat.
Mhm.
Und ich meine, das ist vielen jungen Leuten da draußen, euch da draußen vielleicht nicht klar, aber schaut mal Saturday Night Live oder Grease. Wie heißt andere Stay Forever? Ja, von mir ist auch
Stayin' Alive.
Stayin' Alive, so Stay Forever, das ist ein Podcast. Stayin' Alive. Guckt euch mal an, wie der tanzen kann. Also John Travolta ist ja ein begnadeter Tänzer und wurde damit ja auch berühmt. Und jetzt guckt euch noch mal den Tanz von Pulp Fiction an. Das ist, dieser Twist ist sehr leicht nachzuahmen, weil der auch sehr ungelenk schon fast ist und geradezu gelangweilt und mit einer Gleichgültigkeit vorgetragen von John Travolta. Das macht diesen Moment ja noch mal so besonders, weil einer der größten Tänzer in Hollywood das gerade macht und es ist total amateurhaft und egal, wie er das macht.
Mhm.
Mit Löchern in den Socken.
So, ja, das hat er auch nicht vergessen. In dieser Szene, er spielt das auch ziemlich gut. Da ist ja auch der Confused John Travolta-Meme dann daraus entstanden, später in der Bude ist, in der Bude ist bei mir. Mhm. Er ist ja auch komplett high die ganze Zeit.
Ja.
Er ist ja komplett high. Er hat sich ja richtig eine Nadel gesetzt vor dem Date.
Ja.
Was kein Date sein soll.
Aber es ist ja nicht nur das, es ist die Dramaturgie, die diese Szene annimmt dadurch.
Mhm.
Ich muss dir kurz zwei Geschichten erzählen. Es wiederholt sich jetzt für alle Leute, die meinen Auftritt bei Sucht und Süchtig bei dem Podcast Grüße gehen raus an Hagen und John.
Auch von mir, liebe Grüße.
Wir waren beide schon da, Sucht und Süchtig hört er gerne rein. Und ich war da bei einer Folge, wo wir über Darstellung von Drogen in Film und Fernsehen geredet haben. Und das, was ich jetzt sage, werde ich jetzt wiederholen, es tut mir leid, aber lohnt sich trotzdem reinzuhören, Sucht und Süchtig. Das eine ist die Inspiration dafür. John Travolta hatte, zumindest sagt er, nie Heroin genommen und deswegen hat er keine Ahnung, wie sich das anfühlt. Und er hat mit Experten darüber geredet und einer hat ihm versucht, das Gefühl zu vermitteln, hat gesagt, jetzt hoffe ich, kriege ich es richtig zusammen, trink einen Tequila und leg dich in einen warmen Pool. Das sei das Gefühl, das Heroin ihm verleiht. So ein Gefühl von Leichtigkeit, Wärme und Geborgenheit, gleichzeitig benebelt, sowas. Ich will das jetzt nicht zu romantisieren, aber das ist das, was John Travolta gesagt hat. Das ist das eine, wie er das spielt. Obwohl er Heroin nie selber ausprobiert hat. Wenn ihr das im Hinterkopf habt, seht ihr das. Ihr seht, dass er das wirklich genauso spielt, als würde er in einem warmen Pool vor sich hintreiben. Das ist das eine. Und das andere ist, das ist ja auch die eigentliche Tarantino-Episode, die Marcellus, also wie heißt sie, Vincent Vega und Marcellus Wallace Frau, die Episode. Diese Dramaturgie dieser Episode ist ein Herointrip.
Ja.
Die fängt sehr gediegen an. Er kommt in diesen High-Moment, du siehst diese ästhetischen Nahaufnahmen, wie das zubereitet wird, wie er im Auto ist, das Gefühl, das er hat. Dann, wie er Mia Wallace kennenlernt, wie der Abend beginnt, interessante Gespräche, eine gute Zeit haben. Sie tanzen zusammen. Es sieht so aus, als würden sie diesen Contest gewinnen, aber das tun sie nicht. Wenn ihr genau hinhört, hört ihr im Radio, dass der Pokal geklaut wurde. Und wenn ihr euch den Tanz anseht, seht ihr ja auch im Moment mal, die könnten das unmöglich gewonnen haben. Ja, natürlich nicht. Sie haben den Pokal geklaut in ihrem Drogenzustand. Also in ihrem Drogenrausch. Und der Abend endet halt ganz schlimm mit diesem wieder runterkommen. So, wenn diese Endorphinwelle, auf der du reitest, halt komplett weg ist und du in dieses Loch fällst. Das ist das, wie der Abend ausgeht. Das ist der Höhepunkt des Abends und sogar fast schon mit moralischen Zeigefinger erhoben, ist sie auch noch fast dabei gestorben.
Ja, ja, voll.
Und das ist eigentlich dramaturgisch so genial. Diesen Drogentrip als die Metaebene durch die ganze Dramaturgie zu nehmen. Das ist genial. Das ganze Storytelling basiert darauf und es funktioniert.
Absolut.
Und am Ende gehen sie trotzdem auseinander und dann ist es, wie es ist. John Travolta ist auch noch ein Sinnbild dafür, wie Tarantino gecastet hat. Ich glaube, er und Bruce Willis waren die einzigen bekannten Darsteller des Films, also wirklich bekannten Darsteller.
Nee, das stimmt nicht.
Ja, Christopher Walken, sorry.
Christopher Walken und Harvey Keitel.
Harvey Keitel, stimmt, ja, natürlich. Jetzt habe ich natürlich die zwei, aber die haben ja fast eher Cameos.
Ja.
Kann man eigentlich schon sagen. Ich meine jetzt in den Hauptrollen. Alle anderen wurden danach halt berühmt. Aber John Travolta war trotzdem eher so auf dem absteigenden Ast schon seit Jahren. Hatte aber genau zu der Phase jetzt wieder sein Comeback. Also einerseits durch Pulp Fiction und andererseits durch, guck mal, wer da spricht.
Ja.
Ne? Also durch diese Babyfilme. Die habe ich nie wirklich gesehen. Also ich habe die gesehen, aber ich habe
sie alle
vergessen.
Ich habe sie alle gesehen.
Ich habe höchstens ein oder zwei gesehen. Und ich
weißt
sie
du, wer, da, weißt, wer dem Baby die Stimme gibt?
Sein Co-Star.
Hä?
Bruce Willis, oder?
Das weiß ich nicht. Weißt du, wer es auf
Deutsch
macht?
Ich dachte, es war Bruce. Achso, im Deutsch. Ich dachte, im Englischen war es Bruce Willis.
Das gucke ich jetzt.
Ich dachte.
Das wäre sehr witzig.
Oder ist es im Deutschen dann die Stimme von Bruce Willis und ich bringe das nur durcheinander?
Nee.
Wie heißt es denn? Look Who's Talking, oder?
Ja.
Look Who's Talking. Es war sogar 3 Jahre schon vor Pulp Fiction.
Ja, Bruce Willis, du hast recht.
Ja, Bruce Willis.
Ja, hast du
mal was von mir gelernt?
Also in Deutschland ist es Thomas Gottschalk.
Oh Gott! Aber an allen Filmen oder nur in
einem?
Ja. Oh Gott, der hat ja schon gar viel zu scheiße gemacht. Okay, egal. Bruce Willis war der andere Star. Und auch hier, selbst Bruce Willis, ne, der auch für weniger Geld das gemacht hat, als er ursprünglich wollte, als er ursprünglich kriegen könnte, war auf so einem ganz, ganz krassen Punkt an seiner Karriere, in dem er zwar einerseits als Superstar galt, aber seine Filme reihenweise gefloppt sind. Also sowas wie Hudson Hawk und so war ja unmittelbar davor.
Mhm.
Er lief Gefahr, nur noch der Stipp-Langsam-Typ zu sein, weil das war das, was halt funktioniert hat und der Rest halt nicht. Und dann war so, Bruce Willis, zumindest hat er Miramax und Disney überzeugt, dass sie jetzt da wenigstens einen Star haben, der die Leute anlockt. Das war ja zumindest die Idee, um wieder zu diesem Star-Thema zu kommen. Und ansonsten waren die Leute relativ unbekannt. Weißt du aber, wie Bruce Willis Casting entstanden ist?
Nö.
Das ist eine ganz nette Geschichte. Ich glaube, Harvey Keitel war es wieder, der hier Bruce Willis empfohlen hat, nach Reservoir Dogs mit Tarantino zu arbeiten. Und Bruce Willis wollte unbedingt, die haben sich auf einer Party kennengelernt, weil, glaube ich, Harvey Keitel der Nachbar von Bruce Willis war. Und dann haben die Tarantino und er sich auf einer Party kennengelernt. Und Tarantino hat ihm davon erzählt und hat ihm dann das Drehbuch vorbeigebracht. Bruce Willis hat das Drehbuch gelesen und war der festen Überzeugung, er will Jules spielen. Er will Samuel L. Jacksons Rolle. Und Tarantino so, ja, aber der ist doch schwarz und es geht nicht. Ja, aber Bruce Willis wollte ihn überreden, dass man das anders macht. Und irgendwann kam Tarantino dann, also wirklich, die waren wirklich in einem Konflikt schon fast, mit hin und her telefonieren, überlegt nochmal und so weiter. Und dann hat Tarantino als letzte Lösung, irgendwann ist ihm eingefallen, hat er ihn angerufen und hat gesagt, pass auf, lies das Drehbuch nochmal, aber stell dir vor, du bist Butch. Du bist der Boxer. Ja. Und der große Unterschied dann zu Butch mit Bruce Willis und Butch, wie Matt Dillon ihn gespielt hätte, Butch war eigentlich ein Newcomer im ursprünglichen Drehbuch. Und durch Bruce Willis Besetzung wurde er ein alternder Boxer, der den Absprung schaffen will. Also das ist eine wesentliche Änderung der Figur, damit Bruce Willis ihn spielen kann.
Ja, der hat es krass gemacht. Also ich muss sagen, so sehr dieser Film lebt vom Dialog, gibt es nur eine Sequenz, wo der Dialog ein bisschen, wo der Film sich ganz kurz zieht. Aber es ist
ich weiß. Fabienne und er.
Ja, aber auch nur am Morgen, wenn sie dann auch noch frühstücken und, also,
auch
und der aus der Dusche
schon
kommt.
Sehr aber, entschleunigend für Patrick.
Ja, sehr entschleunigend, aber es passt, weil wir gehen danach ja richtig in die Hölle. Und das ist auch das, was Tarantino richtig gut machen kann. Und zwar, wir hin und her switchen kann zwischen Genres. Weil kurz sind wir in der Hölle mit Zed, dem Gimp.
Ja,
und also wir kommen von lockig fluffigen Gangstern zu Bring Out the Gimp. Und was auch dort immer passiert, es ist wirklich krass. Aber das ist, macht er auch gerne. Und zwar, er zeigt uns eine Welt, in der eigentlich jeder Charakter moralisch mindestens fragwürdig ist, wenn nicht bösartig. Weil selbst Jules und Vincent töten für Geld. Ja?
Die haben überhaupt kein Problem damit.
Ja, die haben überhaupt kein Problem damit.
Bis
und die Jules
zu Gott findest.
Ja, aber so einer Welt gegenüber stellt er halt noch schlimmere Menschen, weißt du? Und das haben wir in Form von Zed, Mayland und dem Gimp.
Stimmt, Mayland heißt er, ja.
Ja.
Was ich auch nicht verstanden habe, dass es Mayland und Zed eigentlich Brüder sein sollen. Ich weiß nicht, ob das dann noch für den finalen Film gilt, aber die waren ursprünglich als Brüder geplant. Oder zumindest sollen sie das sein. ich meine sogar laut Drehbuch, aber im Film kommt es halt null rüber, weil warum sollte man erwähnen, dass er das Bruder ist? So?
Na, also und, ich, ne? Und die haben ja tatsächlich, es gibt eine dramaturgische Sache, die der Film sehr spannend macht. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Jedes Mal, wenn Vincent Vega aufs Klo geht und zurückkommt, ist seine ganze Welt auf den Kopf gestellt worden. Jedes Mal.
Jedes Mal.
Also, das erste Mal passiert das ja, als er zurückkommt und Mia die Überdosis hat. Ja? Das zweite Mal, nicht chronologisch richtig, aber im Film richtig, wird er danach erschossen. Ja? Und das dritte Mal greifen Honey und Pumpkin an. Also, das ist ziemlich cool. Also, du weißt,
das Buch war auch ein Metakommentar darauf, aber ich weiß nicht mal, ich kann mir immer nicht merken, welches Buch das war.
Das weiß ich jetzt auch nicht mehr. Und hier in der Szene, wo Butch ihn erschießt, das ist auch dieses, das zeigt so krass den Sinneswandel. Hier hätte Jules enden können, aber es war Vincent und Vincent hat ihn ja sogar angepöbelt an der Bar. Also da war eine offene Rechnung noch da und es wird inszeniert wie in einem Western, wirklich. Also der Toaster ist quasi die Uhr am Glockenturm, bis geschossen wird.
Ja.
Und also es gibt so viele kleine Momente, die diesen Film halt immer noch so einen Ticken besser machen, als er, als man denkt.
Ja, ist genial inszeniert. Ich habe ja so eine, wie du weißt, auch eine große Faszination für Uhren. Das hat vor allem mit James Bond zu tun, aber jetzt, wo ich das Skript hier zusammengestellt habe, ist mir aufgefallen, hat es nicht auch mit Christopher Walken zu tun? War das nicht der erste Mensch, der mir erklärt hat, wie viel Wert in einem seelenlosen Gegenstand eigentlich liegen kann?
Ja.
Weil sie diese Geschichte mit dem jahrelang das Ding im Arsch verstecken, also abgesehen davon, dass ich mir wirklich fast in die Hose gepinkelt habe vor Lachen bei den ersten 100 Mal das Gucken.
Ich weiß nicht, ob
du liebe das, wie gut dieser Dialog geschrieben ist.
Ich habe für Moviepilot mal eine Werbung gemacht für Holzkernuhren.
Mhm.
Und die haben mir das echt erlaubt, dass ich diesen Spot draus mache, ne? Da bin ich zu Hardy. Diesen Spot gibt's immer noch. Ich weiß nicht mehr, welchen. Ich glaube, in meinem Tarantino-Ranking, da gehe ich zu Hardy.
Mhm.
Und gib ihm die Uhr seines Vaters und sag, ich habe die in meinem Arsch getragen. Es war somit einer der lustigsten Drehs, die ich je hatte, aber gleichzeitig einer der ärgerlichsten Drehs, weil wir sind so häufig gebrochen. Wir mussten so häufig lachen. Man sieht sogar, also wenn ihr euch das Video anguckt, wenn ich das zweite Mal Arsch sage, geht meine Stimme ein wenig hoch und wir haben da direkt im Moment gecuttet, weil ich bin gebrochen und Hardy ist gebrochen. Das, wir haben das ja zweimal aufgenommen, einmal seine Reaktion und einmal einfach nur meinen Dialog. Und als ich das zweite Mal Arsch gesagt habe, musste Hardy schon so brutalst lachen und ich musste weiterspielen. Mhm.
Ich muss da ganz kurz diese Brücke von dir gerade, diese Brücke gehen, die du gerade gebaut hast. Ich habe in meinem aktuellen Video, in dem ich jetzt gerade sitze, während wir das aufnehmen, ist wahrscheinlich schon, hoffentlich schon draußen, wenn dieser Podcast rauskommt, ich habe da auch ein Holzkern-Placement und ein bisschen Transparenz. Wenn ein Werbepartner wie Holzkern bei dir ein Placement bucht, dann ist da eigentlich keine Bedingung dran, was das Thema des Videos ist. Also es geht nur um den Zeitpunkt der Veröffentlichung, über den wir diskutieren und die, keine Ahnung, wie lange der Spot ist, was die Inhalte sind, die unbedingt drin sein müssen, also an Talking Points. Aber das Thema des Videos kann alles sein. Ich hätte das jetzt auch in meinem letzten Darth Vader Video platzieren können oder was auch immer. Aber ich habe mir gedacht, jetzt hatten wir gerade diesen James Bond Monat, ich glaube, ich mache jetzt mal ein Video, das mir so seit ein, zwei Jahren schon lange unter den Fingernägeln brennt. Ich will mal über die Uhren von James Bond reden und habe da dann Holzkern platziert. Und wenn du das Video jetzt anschaust, könntest du meinen, guck mal hier, Holzkern hat für ein Uhrenvideo bezahlt. Nee, überhaupt nicht. Ich krieg nie einen Cent mehr. Wenn das so wäre, dann hätte ich eigentlich mehr Geld verlangen müssen. Aber ich hatte einfach Bock, ein Video über Uhren zu machen, weil mir Uhren seit James Bond und seit Christopher Walken in Pulp Fiction tatsächlich relativ viel bedeuten. Und seit mir das erste Mal ein paar Freunde zusammengelegt haben und eine Uhr für mich mir eine Uhr geschenkt haben mit einer persönlichen Gravur auf der Rückseite. Das war wirklich so der Moment, also diese drei Momente, die mir, es ist immer noch ein seelenloser Gegenstand, der nur die Zeit misst. Und das nicht mal super genau. Eine mechanische Uhr macht das nicht so gut wie eine billige Swatch-Uhr oder wie die Uhr in deinem Handy natürlich. Und trotzdem kannst du das mit Bedeutung aufladen. Und das hat auch Tarantino geschafft, in diesem 2 Minuten Dialog oder Monolog dir das zu verkaufen. Das finde ich so großartig, diese Golden Uhr. Überhaupt, wie die Kapitel auch heißen. Ich habe das zwar jetzt hier im Skript so nach Kapitel aufgeteilt, wir sind aber relativ flüssig durchgegangen. Ich liebe diese Kapitelstruktur in diesem Film. Hatte ich bis dahin auch noch nie gesehen, glaube ich. Ich meine, jetzt ist es Tarantino-Standard. Man erwartet es geradezu. Ich jedes Mal, wenn ich es in einem anderen Film sehe, wie, wo habe ich das letzt gesehen? Hier ist nochmal der Nicolas Cage-Film, über den wir auch gesprochen haben. Der Horrorfilm.
Longlegs.
Hat Longlegs nicht auch eine Kapitelstruktur gehabt?
Ja, schon, ja.
Ah, ja, stimmt. Wer es auch hatte, auf jeden Fall hatte, war Strange Darling, den ich so toll fand. Ja. Der war auch sehr Tarantino-esque.
Ja, welcher Film das auch hat, ist Dr. Sleep.
Mhm. Habe ich noch nicht gesehen, ne?
Den empfehle ich dir ohne Ende.
Ich weiß. Machst du bei jedem, der Shining mag.
Ich glaube, der würde dir sehr gefallen. tatsächlich sogar sowas wie Trick or Treat hat das. Trick or Treat ist ja auch so ein bisschen von der Erzählstruktur.
Das ist ja ein Episodenfilm, so ein richtiger Episodenfilm. Ne?
Ja, aber das ist auch richtig Pop-Fiction, weil es ist nicht nur ein Episoden-klassischer Horror-Anthology-Film, es ist ein Film, in dem alle Geschichten miteinander verbunden sind, es kleine Crossover gibt und der nicht chronologisch richtig erzählt wird, der Anfang das Ende ist, dahin nochmal zurückgekehrt wird. Also es ist sehr Pop-Fiction, sehr.
Ich überlege gerade, ob es noch einzelne Sachen gibt, über die wir unbedingt reden müssen. Ich habe noch viele aufgeschrieben. Also der Burger zum Beispiel. Der Burger, weißt du, im Vorgespräch, als wir überlegt haben, was könnte man für den Rausschmeißer für diesen Podcast nehmen, ist natürlich der Path of the Righteous Man gefallen. Hatten wir aber schon in Secret Invasion. Das zweite, was gefallen ist, natürlich der Burger. Kennst du die Geschichte hinter dem Burger, wie es überhaupt dazu kam? Oder was, glaube ich, überhaupt auch Tarantino ausmacht? Das muss man anders sagen. Was macht Tarantino aus? Ein Auge fürs Detail in diesen Geschichten. Ne? Also es sind nicht nur irgendwie vorgetragene Geschichten. Es sind so detaillierte Geschichten, so mit Fun Facts gefüllt, die machen das so authentisch. Weißt du, wie diese Drei-Finger-Geschichte bei Inglourious Basterds. Mhm. Ein Amerikaner weiß das nicht. Aber jeder Deutsche, ich weiß noch, ich saß in einem deutschen Kino, das den Film in OV gezeigt hat, also in englischer Originalfassung, und es ging ein Raunen durchs Publikum. Und es waren viele Amerikaner auch oder Engländer, also englischsprachige Menschen in diesem Kinosaal, aber du hast genau gemerkt, alle Deutschen atmen gerade tief durch. Frag mal irgendeinen Hollywood-Regisseur, woher das überhaupt weiß. So, das ist doch verrückt. Und ähnlich ist es bei der Burger-Geschichte. Bei Tarantino ist es der Hintergrund, dass er, ich glaube, sogar ein paar Monate in Amsterdam gelebt hat. Also eigentlich genau das, was Vincent Vega gemacht hat. Und daher hat er das selber aufgeschnappt. Und dann bringt er das da so rein. Oder auch in Glorious Bastards mit dem Celluloid. Es sind immer so Fun Facts, aber organisch in eine Geschichte gebracht, die die Geschichte erst lebendig machen, die nochmal erzählt wird von den Figuren selbst.
Ja, und gleichzeitig schauen die Charaktere und gucken die Filme und Serien, die Tarantino guckt. Wenn Sam Jackson's Jules he's gonna walk the earth like Kane in Kung Fu. Ich habe Kung Fu früher gesehen mit David Carradine.
Ja.
Und wer spielt dann in Kill Bill? Also selbst das ist sehr meta, wenn er dann danach als Bill cast, das ist natürlich David Carradine.
Ja.
Das zieht sich tatsächlich durch Tarantinos komplette Filmografie. Also ich finde ja Once Upon a Time in Hollywood so brillant, weil es der erste Film, wo er aufhört, andere zu zitieren und sich selbst zitiert. Und das finde ich extrem clever.
Er zitiert schon viel andere.
Aber er zitiert viel mehr sich. Also ich habe dazu mal ein ganzes Essay gemacht. Das ist mega spannend. In Once Upon a Time in Hollywood gibt es zwei Stuntman-Profis, die natürlich gespielt werden von Zoe Bell und Kurt Russell. Stuntman Mike und ihr aus Death Proof.
Ja.
Du hast den klassischen Aufbau mit oh Gott, jetzt ist die Szene, wo in jedem anderen Tarantino-Film einer den Raum nicht wirklich verlässt, lebend, aber das passt nicht hier rein auf der Spahn Ranch. Ja. Gleichzeitig erlebt Rick Dalton einen fiktiven Western, der aber so inszeniert ist wie ein Tarantino-Western, während Brad Pitt
während aber gleichzeitig einen echten Western zitiert. Also insofern
während Brad Pitts Cliff Booth einen echten Western erlebt auf der Spahn Ranch. Also es gibt so viele, also der hat so viel Subtext, dieser Film.
Aber ich würde dabei bleiben, er hat vielleicht gelernt, auch mehr sich selbst zu zitieren, aber er zitiert schon sehr, sehr viel andere. Aber in einer anderen Art. Also nur mal als Beispiel, ich habe auch neulich noch mal gesehen, einer von Tarantinos Lieblingsfilmen, The Great Escape, Gesprengte Ketten. Also ja, der Film, den Rick Dalton gerne gemacht hätte.
Ja, für den er vorgesprochen hatte.
Ja, und dann zeigen sie, wie er dieselbe Szene spielt wie Steve McQueen. Die berühmteste Szene von Steve McQueen in diesem Film macht er. Und das Tolle an dieser Szene ist, er macht es ja eigentlich super schlecht. Mhm. Also du siehst förmlich, wenn du beide Filme kennst, dass Rick Dalton das überhaupt nicht kann. Und es ist kein Wunder, dass er die Rolle nicht gekriegt hat. Und das ist eine Entwicklung eigentlich des Films, dass er später ein sehr viel besserer Schauspieler ist. Also auch durch den Western und so danach. Und dass das auch in ihm drinsteckt, aber das kann er nicht auf Kommando rauslassen, wie er es gerne würde oder wie er es sich vorstellt, er es gemacht hätte bei Gesprengte Ketten. Und dadurch entsteht nochmal so eine andere Ebene bei Gesprengte Ketten. Und das ist nicht einfach nur zitieren, sondern es ist uns zu zeigen, wie die Figur tickt und wie sie sich selbst sieht. Und es gibt so andere Sachen, in denen Tarantino sich selbst zitiert. Ich finde der Trunkshot der obligatorische.
Ja.
Ich bin mir nicht mal sicher, ich glaube, er hat ihn nicht erfunden, aber er hat ihn populär gemacht.
Ich glaube, dass er ihn aus dem Hongkong-Kino geholt hat.
Wahrscheinlich.
Bin ich ziemlich sicher. Ja. Ich bin ziemlich sicher, dass er ihn aus dem Hongkong-Kino geholt hat.
Aber der Trunkshot, also der Kofferraumshot, war lange Zeit sein Markenzeichen und mit das erste, was dann alle anderen Gangsterfilme auch kopiert haben. Obligatorisch hier direkt am Anfang des Films, beim Auftakt, als sie den Kofferraum aufmachen. Aber da hat sich schon Tarantino selbst zitiert, weil es im Reservoir Dogs ja auch gemacht hat.
Ja.
Und dass mindestens zwei Leute oder eine Person von mir aus einen Kofferraum aufmacht und reinschaut, hat er so fast jedem Film. Und wenn es nicht ein Trunkshot ist, dann ist es halt ohne den Kofferraum, aber es ist dieselbe Art von Shot. Es ist immer noch diese Perspektive einer imaginären oder tatsächlich dort liegenden Person, die raufschaut. In Kill Bill ist es nicht nur der Kofferraum, es ist, da ist es auf jeden Fall der Kofferraum.
Bei Kill Bill ist es der Kofferraum. Nee,
warte, als sie gleich am Anfang, oder nicht gleich am Anfang, immer in den Flashbacks, die, nicht Fox Force 5, aber eigentlich sind das die Fox Force 5, die, hier die anderen
Attentäterin. Deadly Viper Assassin Squad.
Ja, genau. Die sind ja eigentlich die Fox Force 5, ne?
Ja, yeah, ich weiß.
Sie beschreibt ja die Fox Force 5, die Uma Thurman beschreibt.
Aber das ist halt auch noch was man dazu sagen soll. Ich meine, der Podcast wird eher so ein bisschen nicht nur Pop Fiction, sondern auch so ein Zelebrieren von Tarantino und auch so ein paar Fun Facts von ihm listen. Aber das finde ich auch ganz cool, weil Pop Fiction wurde ja trotzdem schon kaputt diskutiert von allen.
Ja.
Und wir, so viel Neues fügen wir halt nicht dazu. Nee. Deswegen finde ich es gut, dass wir auch in die Schiene gehen.
Wir können ja nicht nur den gebrochenen Zeh von Viggo Mortensen zitieren, nur weil es Herr der Ringe ist. Weißt
ja,
du?
Ja, genau.
Weiß halt jeder.
Und jetzt hast du es trotzdem getan.
Jetzt habe ich es trotzdem getan.
Aber
ich habe es ja nicht erzählt. Weißt du, wusstest du das?
Ja, yeah. Und zwar, die Tarantino-Filme, Filmografie, spielen in zwei Universen. Ich weiß nicht, ob du das wusstest.
Ich weiß, dass es ein Universum gibt, das Inglourious Basterds Universum, der in Hitler gestorben ist und verloren hat. Also
aber
verloren
das,
sowieso, aber so gestorben ist.
Es gibt das Tarantino-Universum, das sind Filme wie Pulp Fiction, Reservoir Dogs, tatsächlich Inglourious Basterds, Django Unchained, The Hateful Eight, Once Upon a Time in Hollywood. Ja. Und es gibt das Universum im Universum. Das sind die Filme, die Leute wie Jules und Vincent im Kino gucken würden.
Okay.
Und dazu gehört Kill Bill und Death Proof. Deswegen kriegen sie auch das Grindhouse-Intro. Das Grindhouse-Intro. War nicht nur bei Death Proof, war schon bei Kill Bill.
Ja, klar.
Deswegen ist ja bei Kill Bill sogar die physischen Regeln zählen nicht wirklich. Ja. Wenn die da so die Treppe runterspringen und so weiter. Das geht ja so weit wie kein anderer Tarantino-Film.
Ja, aber bei Django Unchained schon ziemlich dann
Ja, bei Django Unchained gibt's auch die Szene, wenn er auf einen schießt, dass er einfach so ewig
zur Seite wegfliegt.
Ja, genau. Aber das hat Tarantino sogar ziemlich gut erklärt, warum das so ist. Weißt du, warum das so ist?
Und warum ist das so?
Er wollte ganz klar in Filmen wie Inglourious Basterds und Django Unchained, die beide eine sehr ernste Thematik haben, wollte er krass unterscheiden zwischen zwei Arten der Gewalt. Er wollte die akkurate, drakonische und perfide sadistische Gewalt zeigen vom Nazi-Regime und vom Sklavenhandel.
Mhm.
Und die ist nicht überspitzt.
Mhm.
Ich meine, die schlimmste Sequenz in Inglourious Basterds ist, wenn in Boden geschossen wird.
Mhm.
Weißt du? Das ist furchtbar. Ja? Mhm. Das Kino war still. Und in Django ist es entweder dieser Mandingo-Fight oder das Auspeitschen von Kerry Washington. Ja? Aber die andere Gewalt, die soll die katharsische, over-the-top-Slapstick-Gewalt sein, die man kennt aus seinen anderen Filmen. Nur sie trifft jetzt die Leute, bei denen wir sagen, okay. Das ist ja auch so bei
der Höhepunkt von Once Upon a Time in Hollywood.
Absolut, da hat man sich gefragt, wo gibt es diese eine Szene?
Die Leute haben applaudiert bei uns.
Haben sich totgelacht. Ja. Also ich muss sagen, das ist eine lustigste Gewaltszene. Davor war es Marvin versehentlich ins Gesicht schießen. Aber diese Szene in Once Upon a Time in Hollywood, ich schwöre dir, ich habe mich bepisst vor Lachen. Und lustigerweise hat Scream 5 das Ende aus Once Upon a Time in Hollywood nochmal genommen.
Ich kann dir dazu eine Anekdote erzählen, die du nirgends finden wirst, weil die habe ich gehört, als ich noch studiert habe, von einem der Effekte-Künstler von Inglourious Basterds. Mhm. Es war ein Deutscher, der das, ich weiß leider den Namen nicht mehr, für Inglourious Basterds, das wurde ja in Berlin hauptsächlich gedreht, hier die Feuer- und Bluteffekte gemacht hat, die praktischen. Und er hat erzählt, also es gibt so Blutpäckchen ja im Film, ne? So Blutpäckchen, die macht man, die schneidet man unter das Hemd, die haben dann noch so einen Schutz davor und dann können die explodieren mit ganz kleinen Sprengkapseln, so dass das Blut rauskommt, ne? Und es gibt die öffentlich-rechtlichen Blutpäckchen und es gibt die privaten, also Privatfernsehen-Blutpäckchen im deutschen Fernsehen, hat er erzählt. Also die öffentlich-rechtlichen sind die, dass wenn jemand erschossen wird im Tatort, dass du so ein ganz kleines Loch dann in der Brust hast und da fließt ganz langsam das Blut raus. Mhm. Ne? Mehr ist es nicht. Das ist das öffentlich-rechtliche Blutpäckchen. Das Privatfernsehen-Blutpäckchen ist eins, das kannst du so, das sprengt sich halt so richtig durch. Mhm. Ne? Also siehst du da auch was, dass es Einschüsse gibt und es spritzt ein bisschen Blut raus. Das war viel zu wenig für Tarantino. Was sie gemacht haben bei Inglourious Basterds war, sie haben die Privatfernsehen-Blutpäckchen genommen und haben die doppelt gelegt. Haben einmal so umgeklappt, dass richtig viel Druck drauf ist. Und dann ist das nur so rausgespritzt, wenn das explodiert ist. Ja, und so ist das passiert in Inglourious Basterds.
Ja.
Hast du eine Lieblingsszene oder einen Lieblingsdialog? Eigentlich sagen wir Lieblingsdialog.
Lieblingsszene und Lieblingsdialoge sind halt zwei unterschiedliche Sachen bei Tarantino.
Ja.
Ich glaube, meine Lieblingsszene ist die komplette Jack Rabbit Slim Twist.
Also von Anfang bis Ende meinst du?
Also wenn sie ins Lokal gehen.
Okay.
Also da bin ich so drin wie John Travolta und das ist auch eventuell der schönste Shot des Films. Mhm. Wenn dort einfach diese Kamerafahrt ist und man dieses komplette Innere des Lokals sieht. Aber meine Lieblingsdialogsequenz ist kurz bevor reingegangen wird zu Brad und der Koffer abgeholt wird. Ich finde das so cool, dass sie vor der Tür stehen und dann nochmal sagen, nee, ist noch zu früh. Und dann gehen sie nochmal weiter und streiten sich nochmal eine Runde. Und ich liebe halt auch dieses Let's get into character. Weißt du, das ist halt auf Meta-Ebene so cool. Und ja, hast du einen Lieblingscharakter? Interessiert mich viel mehr.
Ja, lass mich diese Frage selber noch kurz beantworten. Ich bin da ganz bei dir, es ist genau diese Szene. Ich glaube, das ist mein Lieblingsdialog-Szene. Von Anfang an, als sie in das Apartment-Building reingehen, bis zum Fahrstuhl. Ich glaube, da ist mir zum ersten Mal auch aufgefallen, wie lange die Kameraeinstellungen sind von Tarantino. Weil das ja auch langer Zeit ein Runshot ist, glaube ich. In dem Moment, wo sie aus dem Fahrstuhl rausgehen, voll, geht die Kamera nur mit. Dann stehen sie vor der Tür. Es ist noch zu lang. Lass mal noch ein Stündchen, noch kurz gehen, eine Minute oder so. Und dann gehen sie weiter. Die Kamera bleibt aber stehen, schwenkt nur hinterher, zeigt sie, wie sie im Raum stehen, ihre Diskussion zu Ende führen über die Fußmassage und dann zurückgehen zur Kamera und sich wieder hinstellen. Und dann geht die Tür auf. Und das war wirklich, als ich mir das zum ersten Mal aufgefallen ist, wie das gedreht ist, war das absolut mindblowing für mich. Und das ist ja eh schon ein perfekter Dialog, wirklich in perfekter Theatermanier eigentlich vorgetragen, weil jeder seinen Text perfekt kann, weil jeder das total authentisch spielt, weil sich der Dialog auch so authentisch anfühlt. Ich weiß nicht, hast du privat auch schon mal diesen Dialog geführt? Zum Thema Fußmassage. Ich weiß nicht, ob es an dem Film liegt oder ob das in der Natur der Sache liegt, aber ich habe auch schon diesen Dialog mindestens mit zwei verschiedenen Menschen geführt. Ob denn das jetzt gerade etwas Erotisches ist oder ob das etwas, wie soll ich sagen, einfach nur ein helfender Dienst ist, damit es jemand besser geht.
Und ich liebe natürlich auch Say what again. Say what again. I dare you. I double dare you, motherfucker.
Das kommt dazu.
Does he look like a bitch? Ich liebe übrigens das Grease-Matchup. Kennst du das?
Das Grease-Matchup?
Das Grease-Mashup mit Pop Fiction. Tell me more, does he look like a bitch?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon.
Es ist perfekt auf die Musik geschnitten. Gibt's auf YouTube, empfehle ich allen.
Ich habe es schon mal gesehen. Ja. In Zeiten von TikTok kann man dem, glaube ich, nicht mehr entkommen. Ich überlege gerade, Lieblingscharakter hast du gefragt, ne?
Bei mir müsste es Jules sein.
Wahrscheinlich Jules. Aber fast schon zu einfach die Antwort. Bruce Willis ist zu sehr Bruce Willis. Als dass, also nicht um mir butschelig in Abrede stellen, aber
The Wolf ist auch super.
Damit ich jetzt nicht als Lieblingscharakter nehme. Wolf ist, ich glaube, der coolste Charakter im ganzen Film.
Ja, ja, voll.
Ich glaube, es ist eher fast Vincent. Dieses Eindimensionale, wie er durch die Welt geht und trotzdem auch durch die Erfahrung ein bisschen mehr zu einem greifbaren Menschen geworden ist, der mir vorher nicht hätte egaler sein können. Ich glaube, das macht seine Figur ein bisschen aus. Und der Moment, als er stirbt, lässt mich halt überhaupt nicht mehr kalt. Mhm. Also, wenn die Episode dazwischen nicht wäre, also die Mia Wallace und Vincent Vega Episode, wenn diese Episode nicht wäre, wäre mir sein Tod ja komplett egal. Und ich glaube, das zeigt, was für eine Magie und Kraft der Film hat, wenn es um seine Figuren geht, weil es mir, obwohl es so fast schon abgefrühstückt wird, mir sowas von nicht von egal ist. Mhm. Und es mir am Ende eine Freude bereitet, ihn nochmal davon traben zu sehen, zusammen mit Jules.
Aber ich lieb's auch, dass es genauso inszeniert ist, als wäre er nur ein random Handlanger, weil genau das ist er für Bruce Willis. Und ich finde, da hat Tarantino auch voll die Eier bewiesen. Er killt eigentlich seinen Leading Man, aber er killt ihn halt aus der Perspektive von Butch. Und das finde ich super. Und ich liebe den Charakterwandel von Marcellus Wallace. Ving Rhames haben wir nicht einmal erwähnt, deswegen das müssen wir einfach nur kurz machen, um zu sagen, wie klasse er ist im Film.
Wir haben auch über Uma Thurman zu wenig gesprochen.
Uma ist perfekt. Uma ist so gut.
Ach, in diesem Film. Muss Uma sagen, oder? Ich sag mal Uma. Uma Thurman. Ja. Uma Thurman, Entschuldigung. Uma Thurman ist so fantastisch, aber sie toppt das natürlich nochmal durch ihre Kill Bill Performance.
Ja, also es sind halt auch zwei sehr unterschiedliche Rollen, muss man das sagen.
Es ist super unterschiedlich, aber es zeigt, wie wandelbar sie ist.
Ja, sie ist sehr wandelbar und auch diese Perücke steht hier überraschend gut.
Style-Ikone.
Style-Ikone.
Also was für ein tolles Poster das eigentlich auch ist.
Absolut. Ja, es sieht halt aus wie so ein Groschenroman. Genau so sieht dieses Poster vom Film aus. Und das liebe ich. Ich liebe ja auch im Gesamten, muss ich sagen, Tarantinos Filmposter. Also zu jedem Film. Ich finde, seine Filmposter sind immer noch so etwas, wo ich sage, oh, das will ich an meiner Wand hängen haben. Wirklich jedes Mal springt er komplett ins Genre rein und das liebe ich. Ich liebe es, dass das Poster von Bastards aussieht wie The Dirty Dozen. Ich liebe es, wie Pop Fiction aussieht wie der Groschenroman. Ich liebe es, wie Kill Bill aussieht wie Hongkong Kino.
Ich liebe, dass Once Upon a Time in Hollywood aussieht wie ein so 60er-Jahre-Poster und gleichzeitig wie die Novelization eigentlich schon.
Ja,
als wäre es die Novelization. Es sieht wahnsinnig gut aus.
Also da gibt man sich echt Mühe noch. Also diese scheiß Schwebeköpfe, die einfach nur schweben, ich kann es nicht mehr sehen. Und ich finde, gerade bei so einem Film, das ist jetzt so ein Side-Rant, aber wenn man sich Dune anguckt, der wirklich gerade durch die Bilder so großartig ist. Ich meine, du sagst es in deinem Video, der wahre Star ist Greg Fraser und da hast du auch vollkommen recht. Und dann schaust du dir das Kinoposter an und denkst dir, Leute.
Aber auch to be fair, es gibt von Dune so viel geile Poster, die so super minimalistisch sind, teilweise nur Wüste zeigen oder die Fußspuren im Sand oder Timothy Chalamet irgendwo da am Rand stehend. Die Flying Heads, die sind ja immer nur, die sind ja nicht dafür, dass Leute sie kaufen und sich zu Hause hinhängen. Die Flying Heads bei jedem Film sind nur für den Kino, also für das Foyer vom Kino.
Ja, aber das
weil ist. Weil Leute bis heute erst in der Kinoschlange entscheiden, welchen Film sie gucken wollen. Ja. Das sind nicht wir. Das sind nicht wir zwei. Das seid nicht ihr, die uns zuhört in einem Film-Nerd- und Kultur-Podcast, sondern das sind die Unentschlossenen, die abends einfach nur ins Kino wollen. Das ist das Wichtigste. Und der Film ist sekundär. Und die entscheiden nach den Stars, nach diesen Floating Heads. Und dafür sind diese Poster da. Der Markt hat das verlangt. Nicht die Kinoverleiher. Nicht die Künstler. Und manchmal sind die ja auch in die Werbung eingebunden. Zum Beispiel James Gunn arbeitet ja gerne an seinen Kinotrailern. Und ich finde, einer der besten Kinotrailer, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe, ist ja von Quentin Tarantino. Weißt du, welchen ich meine? Welchen er selber gemacht hat? Der allererste Teaser zu Kill Bill. Da war es sogar nur ein Film, da waren es noch nicht zwei, als er den gemacht hat.
Yeah, in 2003 Uma Thurman will kill Bill. Diesen
ja, der so ganz langsam anfängt, der sogar anfängt mit Quentin Tarantino selber, weil er reinruft in den Film, in den Trailer.
Ja, Action.
Ja. Und der ist so geil geschnitten. Ich habe diesen Trailer schon immer geliebt. Ich habe erst sehr spät erfahren, dass der von Tarantino selber war. Dass der den selber gemacht hat. Ich glaube, ich habe sogar erst dadurch erfahren, weil ich glaube, der Happy Set Confused Podcast, also oder der Interviewer, ich komme gerade nicht auf den Namen, ich glaube, der war das, der Tarantino gezeigt hat, dass er die Filmrolle hat, wo dieser Trailer drauf ist, den er selber gemacht hat. Und da hat Tarantino von dem Trailer erzählt. Das fand ich ganz cool. Weil den gibt es halt sonst nur auf Filmrolle. Den gibt es auch nur ganz schlecht restauriert auf YouTube und so. Also wenn man den in HD sehen möchte. Finde ich echt schade, dass der nicht so gut erhalten ist. Es ist ein toller Trailer. Der Typ kann auch Trailer, der kann alles.
Ja, ja, klar.
Und Pulp Fiction hat das gezeigt. Und das ist so ein bisschen der Grund, einer der vielen Gründe, warum Pulp Fiction halt so einen unglaublichen Stellenwert in unserer Generation hat und auch gerade bei Leuten, die mit Film-Content vor oder hinter der Kamera zu tun haben, warum der Film nochmal so einen extra Stellenwert hat, selbst wenn man andere Tarantino-Filme bevorzugt.
Amen. Und ich glaube, wir sind jetzt durch tatsächlich mit unserem Mega-Podcast zu Pulp Fiction. Aber es ist ein Film, der uns sehr viel bedeutet. Und wir sind auch beide unapologetische Tarantino-Fans. Sind wir einfach. Ich glaube, das bleiben wir auch. Das ist für mich auch einer der wenigen Regisseure. Das will ich auch nochmal erwähnen, weil wir das auch nicht wirklich erwähnt haben. Er ist nach wie vor ein Regisseur, der wegen dem Leute in die Kinos gehen. Leute gehen wirklich ins Kino wegen dem neuen Tarantino. Mhm. Und es gibt mittlerweile nicht mehr viele Regisseure, die das haben. Das war früher so ein Spielberg, der neue Spielberg muss rein.
Nolan. Das gilt schon für Spielberg nicht mehr.
Das stimmt. Aber Nolan, der Nolan hat das immer noch. Nolan gilt es immer noch. Jetzt wird es schon schwer. Denis Villeneuve. Denis Villeneuve könnte es jetzt werden. Ich meine, wir gehen rein, weil es der neue Villeneuve-Film ist, aber ich rede jetzt von dem generellen Publikum. Tarantino ist nach wie vor dieser eine richtige Rockstar, wegen dem Leute ins Kino gehen. Sie wissen, neuer Tarantino-Film muss ich gucken.
Gibt's auch nicht so oft einen neuen Tarantino-Film.
Ich weiß, aber sehr selten.
Bis auf Hateful Eight hat's auch immer geklappt. Hateful Eight war sein einziger richtiger, Grindhouse auch.
Grindhouse war sein einziger richtiger kommerzieller Flop.
Ich glaube aber Hateful Eight auch.
Hateful Eight war kein Flop, aber ist hinter den Erwartungen geblieben.
Weit hinter den Erwartungen. Der lief ja auch parallel, aber auch zu Star Wars. Also
ja,
war
ja, ja. Schwierig. Da hat er sich ja auch krass angelegt mit Disney.
Ja, seitdem hasst er Disney.
Ja, ja.
Und würde niemals mit denen einen Film machen.
Aber trotzdem, ich meine, der hat das Dreifache vom Budget eingespielt, Hateful Eight. Also.
Achso, das Dreifache.
Ja. Yeah.
Das ist ja dann noch in den roten Zahlen. Schwarzen Zahlen. Und bei Once Upon a Time hat er sich dumm und dämlich verdient. Da hat er ja so einen Deal gehabt, da kann sein, dass Sony kein Geld gemacht hat, obwohl der Film ein Erfolg war. Also, den hat er ja mit Sony gemacht und er hat als einziger Regisseur, von dem ich das jemals gehört habe, so irgendwie so ein Claim auf den ersten Dollar oder so bei einem modernen Blockbuster-Film. Also der hat da so absurd viel Geld damit verdient, dass es möglich ist, dass Sony den Film nur gemacht hat, der Prestige wegen, aber sie haben nichts dran verdient oder wenig dran verdient. Es ist absurd. Das ist absurd, was für ein Standing der hat. Und je nachdem, was der nächste Film ist, kann das ja wieder in so einer Region spielen. Weil wenn das zu historisch ist und dadurch zu teuer wird, wird es wieder schwierig. Man weiß es nicht, was sein 10. und letzter Film wird, weil den er machen wollte, den hat er ja jetzt Den hat er ja selber gecancelt.
Er hat übrigens ein spannendes Statement dazu abgegeben. Er meinte, dass Leute auch gesagt haben, das wird The Movie Critic und sonst was. Mhm. Er ist nicht auf Social Media, das meinte er. Er liest ja Sachen teilweise und denkt sich, wie kommt ihr darauf, überhaupt schon sowas zu schreiben und so weiter. Mhm. Also, er versteht es, weil es ist klickbar.
Aber er hat doch selber gesagt, dass Movie Critic sein letzter Film
ist. Er hat es nie genau so gesagt.
Ach so, hat er. Also, jetzt will er sich in Wortklauberei ergötzen? Okay.
Ja.
Er hat ja schon gecastet für den Film. Also, er hatte schon die Hauptrolle. Er war ja im Pre-Production.
Ja, Leute, ich weiß gar nicht, wie viel da dran ist. So.
Ach so, ich glaube, das ist relativ gesichert. Ich glaube, das ist keine Gerüchteküche oder so. Der hat die Hauptrolle schon gefunden. Und das ist ja eine Pre-Production-Phase. Und damit ist es mehr als nur ein Gedankenspiel. So, muss man ja schon sagen. Also der war schon relativ konkret. Aber ich finde es gut, dass er sich für den Letzten einfach sagt, oh nee, ich mach das doch nicht. Wenn ich es nicht fühle, wenn ich nicht gut genug, wenn das, was ich machen will, nicht gut genug dafür ist, vielleicht ist es ja eine Miniserie. Also vielleicht ist es auch nie ganz weg. Weil im Fernsehen ist er ja nicht abgeneigt. Er ist ja selber großer HBO-Gucker. Deswegen würde es mich wundern, wenn das die letzte Regiearbeit von Tarantino werden würde, das ist, wenn er nie wieder ins Kino zurückkehrt. Bei ihm würde ich auch zutrauen, dass er bei einem Projekt sagt, okay, das ist zu gut, das ist mein nächster Pulp Fiction, also im Sinne von, das ist für mich und nicht für jemand anderes.
Ja, ja.
Dann mache ich das doch nochmal. So wie ein Martin Scorsese auch nie aufhören kann zu arbeiten. Oder Ridley Scott, der ist ja unermüdlich, der hört ja nie auf. Also dem Mann müsste man nochmal 30 Jahre auf dieser Erde schenken, damit er wirklich alle Filmprojekte abhaken kann, die er jetzt noch auf der Liste hat.
Ja.
Das ist ja absurd mit seinen 86 oder so. Und er delivered. Ich finde The Last Duel fand ich super.
Den habe ich bis heute noch nicht gesehen. Den, muss ich
den fand gucken. Ich toll. Und ich mochte ja auch Napoleon. Das ist so ein Ding, das können wir uns mal immer noch auf die Liste schreiben, ob wir früher oder später vielleicht doch noch über Napoleon reden. Weil ich habe auch einen Historiker dafür.
Den muss ich nachholen.
Dann guck ihn aber gleich im 4-Stunden-Cut, oder wie lang der ist.
Aber Ridley Scott ist für mich mittlerweile Hit und Miss geworden.
Ja, aber das war der doch schon immer.
Aber selbst seine Misses, ich mag auch viel davon. Ich mag auch Filme von ihm, über die keiner redet. Ich mochte, kennst du den mit Nicolas Cage und Sam Rockwell, wo er so eine Zwangsneurose hat? Matchstick Man?
Ja, natürlich. Ich weiß nicht, wie er auf Englisch heißt. Am Deutschen, ich komme jetzt auch nicht drauf, aber da war Nicolas Cage ein Trickbetrüger.
Ja, genau.
Und Sam Rockwell ist sein Partner.
Genau.
Und dieser Film ist echt gut.
Ja, aber, ja, Matchstick Man heißt der.
Matchstick Man. Der heißt aber auf Deutsch ganz anders, ne?
Keine Ahnung.
Doch, jetzt guck doch mal.
Warte, ich suche. Tricks.
Ja, Tricks. Nee, das ist einfach nur Tricks auf Deutsch. Tricks.
Ja, aber der ist gut.
Ja, finde ich auch.
Der ist unterschätzt, also weil über den redet keiner.
Also sein bester Film der letzten Jahre für mich ist The Last Duel. Also zumindest, was ich gesehen habe, weil der Typ macht ja zu viel, als dass man wirklich alles gesehen hat.
Ich mochte auch der Masiana sehr gerne, muss ich sagen.
Der Masiana mochte ich auch gerne, ja.
Also es war so ein lebensbejahender Film.
Mhm. Zwar vielleicht nicht die beste Comedy des Jahres, weil er aber die Golden Globes gewonnen hat.
Ja, also das verstehe ich bis heute nicht.
Das war einfach ein Trick der Produzenten, um gewinnen zu können.
Ja.
Unrecht hatten sie ja nicht ganz, weil das war wirklich der lustigste Film des Jahres. Also als der diesen Preis gewonnen hat, habe ich mich wirklich gefragt, aber bei welchem Film habe ich denn mehr gelacht?
Hm.
In dem, ja, ich wüsste es gar nicht, weil auch gerade die Deliveries von Jeff Daniels in dem Film waren so genial. Ich habe wirklich extrem viel gelacht bei der Masiana. Aber es ist trotzdem keine Comedy, es ist einfach absurd. Da sind wir wieder bei Tarantino. Irgendwie sind alle Comedies, aber eigentlich auch nicht.
Hm.
Tja. Dann lass uns damit beenden. Und ich frage mich, ob dir jetzt der eine Dialog eingefallen ist, den du uns jetzt zum Besten geben willst, nachdem ich ja mit dem Anfang des Films geglänzt habe.
You know what they call quarter pounder with cheese in Europe?
Ich kann das nicht auswendig mitreden, das musst du machen.
They don't call the quarter pounder with cheese. Of course not. They got the metric system. They don't know what the fuck a quarter pounder is. So what they call it? They call it Royale with cheese. Royale with cheese.